Radio Oki Toki Radio Oki Toki Toki von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend. Hallo da draußen, liebe Hörer. 6. Dezember, Nikolausabend um 20 Uhr auf OKTalk. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt eure Stiefel schön befüllt bekommen. Ja, ein paar Schokis sind bei mir auch gelandet und ich freue mich. Interaktiv heißt heute Austausch zu einem tollen Thema. Naja, was heißt tollen Thema? Ein wichtiges Thema, was uns begleitet, wohl an Jena. Ursula Jacobi ist heute bei uns, Steuern mit Leichtigkeit. Der Außenchat ist natürlich wieder für euch geöffnet, wo ihr einsteigen könnt und eure Fragen, Anregungen zum heutigen Abendthema wir direkt live einschalten, hier ins Gespräch mit Ursula Jacobi. Sie versucht ihr Bestes heute zu geben, das weiß ich. Und was soll ich noch sagen? Sie hat einen Artikel uns übermittelt. Dort könnt ihr euch auch einfinden. Kontaktdaten sind auch da. www.steuer-uschi.de. So hat sie ihre Kontaktdaten angegeben. Es sind auch noch Facebook-Link, Instagram-Link und eine E-Mail vorhanden. Und ich lese mal an. Steuern mit Leichtigkeit heute. Bist du überfordert oder vielleicht sogar gelähmt, wenn du an Steuern denkst? Ja, ich manchmal schon. Wie kannst du dies mit Leichtigkeit angehen, dadurch deinen Kopf auch frei bekommen? Du möchtest deine Energie für das Wachstum in deinem Business verwenden und dich nicht durch die vielen Fragezeichen bei den Steuern behindern lassen. In dieser Sendung heute wirst du von Ursula Jacobi auf eine Reise mitgenommen. Steuern und Buchhaltung, Betrachtung betrachtet sie mit Spaß und Leichtigkeit. Sie zeigt dir, wie es für dich als Unternehmer möglich ist, regelmäßig bis zu 50% Steuern zu sparen und zu entspannen auf deine Zahlen, du dann auch schauen kannst. Du willst mit deinem Unternehmen losstarten und weißt nicht, wie du beginnen sollst. Welche Behörden sind zu kontaktieren? Was ist steuerlich zu beachten? Du willst auch noch Steuertipps für dieses Jahr? Zu diesen und weiteren Fragen wird dir Ursula Jacobi einen einfachen Überblick geben, die du sofort umsetzen kannst. Vielleicht sparst du damit sogar noch in diesem Jahr mehrere hundert Euro an Steuern. Ursula Jacobi ist als erfahrene Steuerberatung in Deutschland darauf spezialisiert, bei Coaches, Berater und Trainern Leichtigkeit und Spaß in das oft negative belastete Thema zu bringen. Dabei greift sie auf über 25 Jahre Berufserfahrung zurück. Das so trockene Thema vermittelt fundiert, gemischt mit Freude und Begeisterung. Und ich sage jetzt erstmal einen wunderschönen, lieben, guten Abend zu dir nach Deutschland heute und sage Hallo Ursula.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Klaus. Vielen Dank für deine einleitenden Worte. Und ich freue mich riesig, dass an Nikolausi sich doch einige die Zeit nehmen und zuhören und Steuern mit Leichtigkeit genießen wollen oder Leichtigkeit reinbekommen möchten. Weil Steuern, ich liebe Steuern, mir macht das Riesenspaß. Und ich habe schon oft erlebt, dass einige nicht so freudvoll auf die Steuern gucken. Und darum ist es mir ein Anliegen, hier Leichtigkeit reinzubringen und zu zeigen, dass es doch gar nicht so dramatisch, so schwierig, so schlimm ist und dass man das viel entspannter betrachten kann. Und vielleicht kann der eine oder andere Zuhörer auch hier die Leichtigkeit mitbekommen und noch Anregungen und natürlich auch Steuern sparen, vielleicht sogar noch dieses Jahr. Das wird mich sehr freuen.
Ursula, jetzt hast du 25 Jahre Erfahrung. Warum lernt man so viele Dinge fürs Leben? Das ist mal der Beginn, den ich heute mal erfragen möchte. Und jeder ist im Endeffekt betroffen von Steuern, 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 aber lernen tun wir es nicht in den Schulen. Ist es nicht ab einem gewissen Alter vielleicht schon ja, besser, wenn wir da auch schon mal vorbereiteter wären?
Ja, in der Schule lernt man ja leider nicht immer das, was man später fürs Leben braucht. Manchmal kriegt man es in der Ausbildung mit, aber selten. Und ich höre auch schon von vielen, dass wenn sie mit der Schule, mit dem Studium fertig sind, stehen sie da und denken, super, ich habe jetzt zwar viel Wissen angeeignet, aber was muss ich eigentlich jetzt mit den Steuern machen? Und da stehen sie vor einem riesengroßen Fragezeichen. Und das finde ich sehr schade, weil wenn man hier mehr Bescheid wüsste, könnte man Steuern sparen, eben auch mehr Leichtigkeit reinbringen und vielleicht auch die Hürde, sich selbstständig zu machen oder als Angestellter irgendwie was steuerlich geltend machen, was wirklich eine Steuersparnis bewirkt. Aber das wird leider meistens nicht mitgeteilt. Da gebe ich dir vollkommen recht und das finde ich schade. Und drum habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese Lücke zu füllen. Ja, und das macht mir Riesenfreude, weil alle dann danach meinen Workshops begeistert sind, sagen, Mensch, klasse, jetzt kenne ich mich etwas besser aus. Oder sie haben die Angst etwas reduziert oder sogar ganz. Und viele sagen sogar, sie haben jetzt Spaß dran, Belege zu sammeln und damit Steuern zu sparen.
Ja, wir leben in einem Zeitalter, wenn ich nochmal zurückwirkend an Gerhard Schröder denke, ne, da hieß es CO2-Atmungssteuer und sowas. Jeden Tag kommen immer wieder neue Steuerformen definiert, wo man manchmal mit dem Kopf schüttelt, wie kann das nur sein, ne, wenn wir auf einem Planeten sind und dann eines Tages vielleicht doch nochmal eine O2-Steuer bezahlen statt eine CO2-Steuer. Es ist ja so manchmal unglaublich.
Ja, gut. Unser Staat gibt ja auch momentan ja sehr viel Geld aus und dann findet er immer wieder neue Lücken. Wo kann man noch Gelder irgendwie herausholen von den Unternehmern, den Personen, wo es vielleicht am Anfang nicht auffällt? Ich finde das auch, es wird immer undurchschaubarer, immer undurchsichtiger mit den vielen Steuerarten und ich freue mich, wenn dann doch vielleicht mal der Bierdeckel kommt oder auch nur, ja, eine Steuerreform, wo es für alle etwas einfacher ist. Dann hätte ich zwar vielleicht keinen Job mehr, aber es wäre einfacher und übersichtlicher.
Ja, das ist ja auch die Frage, du hast gerade schon angesprochen, es wird immer mehr Geld gedruckt, gerade jetzt in die jetzigen Zeiten werden immer neue große Milliardenpakete geschnürt und es wird immer mehr Geld gedruckt und aus Erfahrung weiß man ja, dass das nicht gut ist, Inflation oder auch erst Deflation, dann Inflation und Crash ist vorprogrammiert. Darauf wollen wir ja nicht unbedingt hinaus, aber vielleicht ist dieser Weg gar nicht mehr aufhaltsam.
Ja, da muss man jetzt abwarten. Man weiß es nicht. Ich merke auch schon, die Finanzämter fragen intensiver nach, rücken nicht mehr ganz so leicht das Geld raus, wo ich denke, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber noch müssen wir da durch und das Beste draus machen. Und ja, drum denke ich, kann ich da heute einiges dazu beisteuern, dass man vielleicht doch noch einen kleinen Überblick hat über die wichtigen Steuerarten, die einen als Unternehmer oder Angestellten betreffen und da dann wenigstens in diesem Teilbereich den Überblick behalten, weil die vielen kleinen Steuerarten, ich denke, da könnten wir die ganze Nacht drüber reden, was es da gibt von Sektsteuer, von Tabaksteuer, von Kaffeesteuer, was es alles gibt, was die sich haben einfallen lassen. Und eigentlich heißt es ja, die Umsatzsteuer soll nicht nochmal obendrauf auf eine andere Steuer gehen. Aber die Umsatzsteuer wird leider öfters noch auf eine andere Steuer obendrauf gerechnet. Also das ist leider, da krankt unser System leider schon. Und drum schauen wir mal, ob es vielleicht doch mal ein bisschen aufgeräumt wird.
Ja, für mich ist, wenn ich nochmal kurz sagen darf, das heißt also, was du gerade nanntest, wie ein Tabaksteuer, sei es auch irgendwo ins Restaurant gehen, dann haben wir auch Steuern, davon ist ja jeder so betroffen. Und das sind ja wieder Einkünfte für die verschiedenen Unternehmen und die sind dann in der Umsatzsteuer so zu sehen und dann kommt praktisch der Steuerdschungel auf uns zu, als Unternehmer zum Beispiel.
Genau, und für jeden Unternehmer sind im Großen und Ganzen, ich meine, es gibt natürlich Ausnahmen, aber die hauptsächlich wichtigen Steuern sind für den Unternehmer die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer und, was fast täglich relevant ist, die Umsatzsteuer. Und die anderen Steuern, die sind jetzt nur peripher interessant. Darum würde ich sagen, die lassen wir jetzt mal außen vor in diesem Gespräch, sonst wird es zu komplex und wir wollen ja Leichtigkeit reinbringen.
Jo, starten wir durch. Ich freue mich, bin neugierig.
Starten wir durch, genau. Ich bin auch gespannt, freue mich auch auf Fragen. Und
dann werden wir doch sofort die Hörer mit raufnehmen, die schon anwesend sind, wenn du das möchtest. Dann kann jeder mal so zwischendurch flackern mit dem Mikrofon und eine Frage stellen. Ist das okay?
Ja, gerne, weil das macht das Ganze ja lebendig. Also da bin ich offen auf jeden Fall. Und soweit es möglich ist, antworte ich natürlich. Wenn es jetzt tiefgehend ist, dann ist es, denke ich mal, für andere Zuhörer unrelevant. Das müsste man dann privat machen. Aber so Fragen, die alle interessieren könnten, möchte ich gerne beantworten.
Wunderbar, ich hole mal rauf. Schon mal hier in der Runde schon die Heike Sommer. Dann haben wir den Germane, das ist unser Armin. Dann haben wir die Tünde bei uns. Guten Abend auch, Tünde. Und Travel Me habe ich auch hier und sage auch guten Abend. Gibt schon vorerst, bevor wir starten, eine Frage? Mal flackern? Im Moment nicht. Also Ursula, dann legen wir doch mal los.
Ja, dann legen wir los. Also wie schon gesagt, für die Unternehmer sind diese drei Steuerarten relevant. Die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer kann man quasi zusammenfassen. Das ist bloß eine zwei Steuerarten, die an verschiedene Firmen, Behörden bezahlt werden, aber in Summe werden die miteinander zusammengerechnet und es hängt auch davon ab, ob du jetzt selbstständig tätig bist als Freiberufler wie Rechtsanwalt, Steuerberater, Arzt, die zahlen zum Beispiel keine Gewerbesteuer, andere Unternehmer zahlen Gewerbesteuer, aber in Summe ist es meist der gleiche Betrag. Also kann man Einkommensteuer und Gewerbesteuer zusammennehmen, die wird vierteljährlich im Voraus bezahlt und einmal im Jahr abgerechnet auf die gesamten Einkünfte, die du hast in dem Jahr. Und was als Unternehmer relevant ist, womit du dich jeden Tag beschäftigen darfst, ist die Umsatzsteuer. Das ist schon mal ein Punkt. Und hier kannst du auch sparen als Unternehmer, wenn du dich entscheidest mit oder ohne Umsatzsteuer.
Darf ich?
So, ja.
Du hast gerade gesagt, dass dann diese Umsatzsteuer, wenn ich es richtig verstanden, auch im Voraus bezahlt werden muss. Das ist ja vor allem für Menschen, die gerade eine Existenz an einem Unternehmen aufbauen, sehr schwierig, weil sie oft sich nicht einschätzen können und dann wieder einen Schätzwert, glaube ich, gemacht, oder?
Also die Umsatzsteuer ist bei den Anfängern, wenn du dich für die Umsatzsteuer entscheidest und nicht die Kleinunternehmerregelung wählst, die geht bis zu einem bestimmten Umsatz und dann brauchst du dich nicht um die Umsatzsteuer kümmern. Empfehle ich jedoch nicht, komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Da gibt es Entschuldigung, die Erleichterung, wenn du die Umsatzsteuer, dass du die Umsatzsteuer erst dann zahlen musst, wenn du die Einnahme bekommen hast. Also wenn du jetzt eine Rechnung über 1000 Euro stellst, sind darauf noch, ich sage jetzt mal 19% Umsatzsteuer drauf und diese Umsatzsteuer musst du erst dann abführen, wenn du den Betrag bekommen hast. Und erst wenn du sehr große Umsätze hast, dann musst du dich bereits vorher um die Abführung der Umsatzsteuer kümmern. Aber das ist für die normalen Unternehmer unrelevant. Das heißt, erst wenn du das Geld bezahlt hast, kannst du die Vorsteuer geltend machen aus den Rechnungen, die du bekommen hast. Und du musst die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen von den Umsätzen, wo du Rechnungen geschrieben hast. Also ich mache mal ein Beispiel. Du hast eben eine Rechnung über 1000 Euro plus Umsatzsteuer gestellt und nach Ablauf des Monats oder des Vierteljahres, je nachdem, führst du diese 190 Euro ans Finanzamt ab. Dagegen rechnest du dann die Vorsteuer aus den Rechnungen, die du bezahlt hast, wie zum Beispiel ein Computer oder Büromaterial. Und da ist ja auch überall Umsatzsteuer enthalten und das wird miteinander verrechnet. Somit kannst du damit dann die Umsatzsteuer, die du ans Finanzamt zahlst, reduzieren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert, schon, weil das jetzt schon sehr ins Eingemachte geht. Aber das ist für diejenigen, die unternehmerisch tätig sind, wenn sie anfangen, meistens monatlich einfach eine Summe zu bilden. Und da ist das Tolle, wenn du dich für die Umsatzsteuer entscheidest, hast du anfangs mehr Kosten als Einnahmen und dann kriegst du Geld vom Finanzamt zurück. Und das wissen auch viele nicht. Also hier ist ja die Überlegung, machst du Kleinunternehmerregelung oder Regelbesteuerung, nennt man das, Umsatzsteuer. Und wenn du anfangs zum Beispiel eine Ausbildung machst, was eben viele Coaches machen, die kosten 10.000, 20.000 Euro und da ist Umsatzsteuer drin, dann haben sie anfangs noch keine Einnahme, nur die Ausgabe. Und bei den 10.000, 20.000 Euro hast du 2.000, 4.000 Euro Umsatzsteuer da drin und die kannst du dir vom Finanzamt wiederholen lassen. Und das ist das Tolle, was ich vielen auch sage, denkt ihr dran, da könnt ihr Geld, Liquidität euch holen, ohne irgendwie zusätzlich noch Aufwand zu betreiben, außer diese Umsatzsteuererklärung zu machen. Also das ist, und das habe ich bei vielen Mandanten schon gemacht, die hatten anfangs die Kleinunternehmerregelung gewählt, weil sie gesagt haben, nee, mit der Umsatzsteuer möchte ich mich nicht befassen. Ich möchte so wenig Aufwand wie möglich haben. Und dann habe ich gesagt, naja, willst du 2000 Euro mehr haben vom Finanzamt oder nicht? Und dann waren die ganz überrascht und begeistert. Und dann habe ich rückwirkend, das geht auch rückwirkend, das wissen auch viele nicht, die Voranmeldung geändert auf umsatzsteuerpflichtig und habe ihnen die 2000, 4000, 6000 Euro Umsatzsteuer rausgeholt. Und das macht richtig Spaß. Und da merkt er schon, dass ich Spaß dran habe. Ja, also das ist ein Punkt, den ich euch gerne auf den Weg geben möchte. Überlegt gut, ob er die Kleinunternehmerregelung wählt oder nicht, oder ob er sie rückwirkend ändert. Das ist schon mal eine Sache, aber vielleicht bist du ja gerade noch am Anfang und du überlegst, dich selbstständig zu machen. Ich weiß es nicht, vielleicht sind hier einige Zuhörer auch dabei und die denken, ich weiß gar nicht, welche Behörden ich besuchen, kontaktieren muss, darf, kann, um mich überhaupt selbstständig zu machen. Und ich habe auch schon von einigen gehört, die haben da so viele Fragezeichen auf der Stirn, dass sie denken, bevor ich mich damit beschäftige, fange ich erst gar nicht an. Und das finde ich schade, weil es gibt viele, die ein Herzensbusiness haben, mit dem sie loslegen wollen. Und nur allein wegen der Panik, irgendwas falsch zu machen, die falschen oder gar nicht zu wissen, welche Behörden man kontaktieren muss, hören sie gleich wieder auf und fangen gar nicht an. Und diese Angst möchte ich auch nehmen. Es ist nämlich gar nicht so dramatisch. Ich sage immer, fünf Behörden musst du am Anfang beachten. Erst musst du prüfen, ob du ein Gewerbe hast oder ob du freiberuflich bist. Also sprich Arzt, Rechtsanwalt, Steuerberater ist freiberuflich. Und wenn du nicht freiberuflich bist, meldest du dein Gewerbe beim Gewerbeamt an. Das ist die erste Behörde. Die ist meistens bei der Stadt, bei der Gemeinde ist das Gewerbeamt. Da füllst du das Formular aus und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Das Gewerbeamt teilt die Info ans Finanzamt weiter. Dann bekommst du vom Finanzamt einen Fragebogen. Den musst du ausfüllen, was du für ein Unternehmen hast, ob du mit oder ohne Umsatzsteuer als Unternehmer tätig werden willst. Und wenn du das dann dem Finanzamt abgegeben hast, dann kriegst du deine Steuernummer. Du kannst aber auch schon vorher tätig werden. Also das sind schon mal zwei wichtige Behörden. Die dritte wichtige Behörde ist, dass du überlegst, ob du rentenversicherungspflichtig bist. Das sind Erzieher, Lehrer, teilweise auch Therapeuten, die hier aktiv werden müssen und überlegen müssen, mache ich Renten, teile ich das der Rentenversicherung mit? Beantrage ich vielleicht eine Befreiung? Oder lasse ich es gut sein und zahle die Rentenversicherung? Hat ja momentan teilweise auch sehr positive Bewertungen von der Rendite her. Das muss jeder aber für sich selber prüfen. Und wichtig ist, hier musst du schauen, bist du rentenversicherungspflichtig oder nicht? Weil wenn du im Nachhinein, wenn das aufkommt, musst du bis zu 5 oder sogar 10 Jahre rückwirkend die Rentenversicherung bezahlen. Und darum ist es besser, das im Vorhinein zu klären, damit du eventuell dann auch eine Befreiung stellen kannst. Du kannst die ersten 3 Jahre einen Befreiungsantrag stellen für die Rentenversicherung. Und das sind schon drei Behörden. Und die vierte Behörde ist die Krankenkasse. Weil wenn du hauptberuflich dich selbstständig machst, dann musst du dich krankenversichern, in Deutschland auf jeden Fall. Und dann musst du überlegen, mache ich mich privat, versichere ich mich privat kranken bei der Krankenversicherung oder gesetzlich. Hat einige Vor- und Nachteile. muss man einfach abwägen. Und dann gibt es neben der Krankenversicherung noch die fünfte Behörde. Das ist die Handelskammer und auch die Berufsgenossenschaft. Als Gewerbetreibender bist du automatisch in der IHK oder in der Handwerkskammer registriert und musst einen Beitrag zahlen. Das ist Pflicht. Du kannst dich die ersten Jahre befreien lassen, wenn du geringere Gewinne hast. Du kannst auch von denen verschiedene Unterlagen bekommen oder Hilfestellungen, sodass das, ja, aber da musst du leider oder zum Glück musst du da den Beitrag bezahlen und Mitglied sein. Wenn du freiberuflich bist, dann ist es auch, dass du manchmal in einer Kammer Pflichtmitglied sein musst. Zum Beispiel als Arzt bist du in der Ärztekammer, als Rechtsanwalt in der Rechtsanwaltskammer tätig. Ich als Steuerberater bin auch in der Steuerberaterkammer Pflichtmitglied. Ja, das sind die fünf Behörden. Und wenn du die durchgegangen bist, dann kannst du dich selbstständig machen. Ich weiß nicht, sind jetzt schon Fragen da oder nicht? Sehe ich das?
Wer hat Fragen? Flacker, flacker mit dem Mikrofon. Armin, Heike, Travel Me und Tünde ist bei uns. Ja, und die Heike ist bei uns. Heike Sommer, guten Abend, dein Mikrofon.
Ja, guten Abend. Da ist die Heike. Also Ursula, ich habe 1000 Fragen und ich werde ein Coaching bei dir buchen, weil ich habe, das eskaliert gerade in meinem Kopf. Ich habe jetzt eine brennende Frage und zwar, du hast jetzt mehrfach dieses Kleingewerbe benannt.
Ja.
Wie ist denn da die Obergrenze, was den Umsatz angeht, in Bezug auf das Netto, also auf den Reingewinn, auf den Gewinn?
Also der Gewinn ist da nicht relevant, sondern der Umsatz. Kleingewerbe kannst du, also Kleinunternehmer kannst du anwenden bis zu einem Umsatz von 22.000 Euro. Früher waren es 17.500 Euro für die, die sich an diese Zahl vielleicht noch erinnern. Aber jetzt sind 22.000 Euro im Umsatz im Jahr relevant. Und da ist auch wichtig, wenn du den überschreitest, bist du erst im nächsten Jahr umsatzsteuerpflichtig. Und da ist jetzt auch die nächste Info, darum ist es eine gute Frage, liebe Heike, wenn jemand gerne Kleinunternehmer bleiben möchte, es hat ja auch ein paar Vorteile, und kommt jetzt gerade zum Jahresende, wir haben ja jetzt schon Dezember, so an die Grenze von die 22.000 Euro. Dann überleg gut, schreibe ich jetzt dieses Jahr noch die Rechnung oder schreibe ich sie nächstes Jahr? Schaffe ich es da noch drunter zu bleiben oder komme ich drüber? Und wenn du jetzt weißt, du kommst auf jeden Fall drüber, das heißt, du bist nächstes Jahr umsatzsteuerpflichtig, dann schreib dieses Jahr noch so viele Rechnungen wie möglich, weil du dieses Jahr noch ohne Umsatzsteuer die Rechnung schreibst. Und auch wenn du erst im nächsten Jahr die Rechnung bezahlt bekommst, bleibt sie trotzdem umsatzsteuerfrei. Somit hast du 19 Prozentpunkte mehr Erlös als wenn du das nächstes Jahr erst schreibst, weil du dann die 19% abführen musst ans Finanzamt. Und das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer diese Sache bei sich auf dem Tisch. Also da empfehle ich auf jeden Fall aufpassen. Und wenn du im nächsten Jahr noch drunter bleiben möchtest, dann macht es natürlich Sinn, die Rechnungen rauszuzögern, damit du noch unter den 22.000 Euro bleibst. Also das bitte im Auge behalten. Ganz wichtig. Ja, sehr schön.
Danke. Das hat mir jetzt richtig, richtig geholfen. Ich habe noch eine weitere Frage. Ich weiß bloß, ob das heute relevant ist. Wir hatten ja jetzt hier in Deutschland diese Geschichte mit den Hilfen. Bin ich da richtig informiert, dass die komplett in den Bruttoumsatz mit einfließen?
Ja, ist zwar in meinen Augen unsinnig, weil wenn man eine staatliche Förderung bekommt, dass die dann auch noch steuerpflichtig ist, hätte man in meinen Augen anders regeln können, aber leider, es ist voll steuerpflichtig, allerdings ohne Umsatzsteuer. Es ist steuerfreier Umsatz, der aber voll zu den Einnahmen dazu zählt. Vollkommen richtig.
Okay, danke. Das waren so meine wichtigsten Fragen bis jetzt mal.
Die Travel Me ist da. Guten Abend auch für dich, dein Mikrofon. Travel Me?
Ups, guten Abend. Ohne Mikrofon geredet. Guten Abend.
Guten
Ja, ich freue mich, wenn ich ein paar Infos bekomme. Es bezieht sich auf einen Heilpraktiker in eigener Praxis. Und die Frage ist, kann der wählen oder ist der per se umsatzsteuerbefreit?
Ein Heilpraktiker ist per se umsatzsteuerbefreit. Aber wenn jetzt der Heilpraktiker noch andere Tätigkeiten ausführt, wie zum Beispiel Coaching oder manche machen Nahrungsergänzungsmittel, also verkaufen Nahrungsergänzungsmittel,
Auch Vorträge?
Vorträge sind auch umsatzsteuerpflichtig, je nachdem für wen. Aber in der Regel sind diese umsatzsteuerpflichtig und da muss man schauen, bleibe ich unter den 22.000? Oder komme ich drüber? Je nachdem ist das dann auch pflichtig. Aber die Heilpraktiker-Einnahmen bleiben als Einzelunternehmer steuerfrei, also umsatzsteuerfrei. Ist das
Also,
Beantwortung oder noch nicht klar?
es ist klar, nur noch mal noch klarer, alles, was nach der Gebührenordnung für Heilpraktiker abgerechnet wird, ist wahrscheinlich umsatzsteuerfrei und der Rest ist obendrauf zum Wählen.
Ja, genau. Also das alles über die Heilpraktikertätigkeit abgerechnet ist umsatzsteuerfrei nach Paragraph 4. Und das, was nicht darunter fällt, ist theoretisch umsatzsteuerpflichtig. Genau.
Danke.
Sehr schön. Gute Frage. Ja, also man kann auch Mischumsätze haben. Vollkommen richtig. Genauso, ob jetzt Heilpraktiker oder Therapeut. Es gibt ja auch Physiotherapeuten und andere Therapeuten, die auch umsatzsteuerfreie Umsätze haben. Vollkommen richtig. Da muss man eben schauen, ist das alles da drunter oder gibt es zusätzlich noch umsatzsteuerpflichtige Umsätze? Und kann ich da die Kleinunternehmerregelung anwenden oder nicht? Vollkommen richtig. Sehr schön. Ach, das macht richtig Spaß. Das ist schön. Schön, dass da Rückfragen kommen. Das gefällt mir. Ja, und jetzt ist vielleicht interessant, und das höre ich von vielen, was kann ich überhaupt ansetzen als Unternehmer? Was ist eine Betriebsausgabe? Ich denke, das ist für den einen oder anderen sicher auch von Bedeutung. Und ich sage immer, wenn du das nicht weißt, dann kannst du auch gar keine Steuern sparen, weil dann sammelst du die Belege nicht. Und dann kann der Steuerberater noch so gut sein, er kann nicht viel mehr rausholen aus deinen Belegen, als du ihm gibst. Und drum ist das so wichtig. Schau, was kannst du ansetzen? Weil nur wenn Belege vorhanden sind, darf der Steuerberater deine Ausgaben erhöhen, sprich deinen Gewinn reduzieren und die Steuerbelastung auch entsprechend reduzieren. Und hier ist es mir sehr wichtig, ein Gespür zu vermitteln, dass du weißt, was kann ich alles anwenden und was ist möglich, was ich vielleicht sowieso an Ausgaben habe im Privatbereich. Wie kann ich die legal ins Unternehmen reinziehen und dadurch eben bis zu 50% an Steuern sparen? Und dann macht es richtig Spaß. Ich mache mal ein Beispiel. Du wohnst in München und willst privat an die Ostsee fahren und dann Urlaub machen. Bist als Coach oder egal was unterwegs und sagst, okay, ich treffe mich aber in Hamburg mit einem Kollegen oder ich besuche einen Patienten und wickel da noch was ab. Was passiert da mit deiner privaten Reise? Die wird gemischt. Das heißt, die Fahrt nach Hamburg ist betrieblich. Wenn du jetzt dann noch in Berlin zum Beispiel einen Kunden besuchst und in Timmendorf oder sonst wo sind das alles betriebliche Fahrten. Somit kannst du die Fahrt dahin und die Kosten, die damit zusammenhängen, teilweise ins Unternehmen ziehen und somit als Betriebsausgabe geltend machen. Wichtig ist natürlich, dass man hier im legalen Bereich bleibt und es auch nicht übertreibt. Also ich sage immer, was kannst du vertreten? Was ist plausibel? Was kannst du erklären? Paradebeispiel, ich fahre jetzt an die Ostsee und besuche einen Tag einen Mandanten, bin aber 10 Tage oben. Oben sage ich deshalb, weil ich ja von München nach oben fahre. Und dann sind von den 10 Tagen ein Tag Betriebsausgabe. Die anderen 9 Tage sind Privatvergnügen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe einen Teil meiner Kosten, die ich sowieso habe, die Fahrtkosten, vielleicht auch eine Übernachtung, wenn ich 2 Tage Kunden besuche, habe ich ins Unternehmen reingenommen und somit privat und beruflich vermischt. Und das musst du im Vorhinein regeln, weil das geht schlecht im Nachhinein mit dem Steuerberater zu klären, weil du änderst vielleicht deine Fahrtroute dadurch auch ein bisschen. Klar musst du überlegen, will ich das überhaupt? Will ich jetzt beruflich und privat mischen oder will ich rein privat in Urlaub fahren? Dann ist es natürlich privat. Aber nur so als Anregung, wie kann ich das mischen, um meine privaten Kosten zu reduzieren, die beruflichen Kosten zu erhöhen und dadurch Steuern zu sparen? Oder nächstes Paradebeispiel. Du fährst 5-mal zum Elektromarkt, um dich zu erkundigen, welchen Computer kaufe ich mir. Und beim 6. Mal kaufst du dann den Computer. Je nachdem, wie du dein Auto angesetzt hast, sind das auf jeden Fall Betriebsausgaben. Wenn du zum Beispiel nur die beruflichen Fahrten ansetzt, kannst du für jeden Kilometer 30 Cent ansetzen. Aber natürlich auch für die 5 Fahrten davor, nicht nur für die 6. Fahrt, wenn du den Computer kaufst. Oder wenn du Einkäufe erledigst, zur Post fährst. Das ist zwar nur Kleinvieh, es summiert sich aber auch ganz schön. Also das ist, da habt ihr vielleicht schon mal so ein kleines Gespür bekommen, was kann ich alles ansetzen. Und jetzt habe ich noch so ein paar spezielle Ausgaben. Ich werde auch später noch auf die Ausgaben ansetzen, wie meiner privaten Steuererklärung die Kosten jetzt noch dieses Jahr erhöhen kann und somit Steuern sparen. Aber erstmal für die Unternehmer. Wenn du zum Beispiel, ich meine Wareneinkäufe, das wird jeder wissen. Wenn ich Waren kaufe und die weiterverkaufe, kann ich natürlich die Käufe auch steuerlich geltend machen. Wie ist es aber, wenn ich als Coach ein Seminar halte und ich kaufe Wasser ein, ich kaufe vielleicht Süßigkeiten ein oder zum Beispiel ich als Steuerberater, ich habe für meine Mandanten immer ein Schälchen mit Süßigkeiten auf dem Besprechungstisch. Was ist mit diesen Sachen? Du bekommst einen Kaffee, wenn du zu einem Steuerberater hingehst. Diese ganzen Kosten kannst du natürlich auch geltend machen. Und wenn du ein Büro hast, musst du es ja auch reinigen. Brauchst du Klopapier, das beliebte Klopapier in Deutschland, was ja in letzter Zeit ab und zu mal ausverkauft war. Scherz am Rande. Also diese Sachen kannst du alle geltend machen. Wenn du dein Arbeitszimmer zu Hause hast, was ja viele Coaches haben, und du hast aber trotzdem Kundenbesuch, dann mache ich es nach Gefühl, was ist plausibel, was kann ich vertreten. Wenn ich jetzt 2 Packungen Klopapier kaufe, dann nehme ich halt nur eine ins Unternehmen, die andere ist privat. Oder ich tue, wenn ich selten Kundenbesuch habe, nur jede 5. Klopapierrolle ins Unternehmen. Und genauso auch mit den Reinigungsmitteln. Also da muss man einfach gucken, was ist vertretbar. Und hier habe ich eine sehr gute Erfahrung gemacht, wenn ich auf mein Gefühl höre und auf die Energie. Das Finanzamt kann das zwar vielleicht nicht bewusst merken, aber es spürt unbewusst, will ich das Finanzamt bescheißen, sage ich jetzt mal ganz frech, oder kann ich die ganzen Ausgaben, die ich ansetze, auch vertreten? Ist es plausibel? Und ich mache das jetzt schon so viele Jahre und ich habe mit dem Finanzamt bis jetzt keine Probleme gehabt mit Ansatz der Kosten. Manchmal haben sie vielleicht nachgefragt, aber in der Regel ging alles so durch, wie ich es beantragt hatte, weil das Finanzamt unbewusst oder bewusst spürt, hier meint es jemand ehrlich, anständig. Und schaut, es gibt vielleicht manchmal auch Ausgaben, die ein bisschen strittig sind, da kann man diskutieren. Aber ich versuche jetzt nicht, ich übertreibe jetzt mal, 10 Rollen Klopapier anzusetzen, wenn ich offiziell nur eine Rolle Klopapier beruflich brauche. Es fühlt sich stimmig an. Und das kann ich jedem empfehlen. Mit dieser Situation ist es vielleicht so, dass du vielleicht manchmal ein paar Euro weniger an Steuersparnis hast. Dafür kommt kein Betriebsprüfer ins Haus, der dir dann monatelang die Hölle heiß macht und du unruhige Nächte hast. Und das ist das, was ich eben mag, weil eine Betriebsprüfung, gut, habe ich auch ab und zu, aber sowas macht mich gerade sehr viel Spaß. Und wenn du mit dieser Art das Ganze machst, was kann ich machen und dann auch auf legalem Weg deine Privatreisen mit beruflich verbindest, hast du keine Probleme. Ich kann natürlich nur auf bisherige Erfahrungen zurückgreifen, aber ich denke, das wird auch in der Zukunft so sein. Und dadurch sparst du langfristig auch viel Geld und auch Zeit, weil du keine Nerven verlierst durch eine Betriebsprüfung. Oder Umsatzsteuer-Sonderprüfung hatte ich jetzt in letzter Zeit auch öfters. Dann schaut das Finanzamt, wurde die Umsatzsteuer korrekt abgeführt. Aber da kann man dann ganz entspannt entgegengucken und sagen, wir haben alles korrekt gemacht.
Ursula, die Teufelmi hat eine Frage. Ich geb ihr das Mikrofon.
Ja.
Und zwar, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann wird ja oft von Banken oder anderen, vielleicht auch vom Arbeitsamt oder so, ein, wie heißt das jetzt, Masterplan,
Businessplan,
ein Businessplan, sage ich mal, angefordert. Und vielleicht ist es auch sehr sinnvoll, sich einen Businessplan zu machen. Und jetzt gibt es ja Menschen, die auf der heilenergetischen Ebene oder in diesem Bereich tätig sind, beziehungsweise worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt in meinen Businessplan schreibe, dass ich spezielle, ich hoffe, ihr hört mich, ja, dass ich
ja.
spezielle Pausen und Regenerierungsphasen brauche, zum Beispiel bei mir besonders gut durch Sauna geht oder sonstiges, wer ist es dann legitim, diese Kosten abzusetzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe diese Kosten schon angesetzt, ist natürlich grenzwertig, weil genauso wie wenn man Nahrungsergänzungsmittel verwendet, die ja auch zur Gesunderhaltung beitragen, sagt das Finanzamt, das gehört ins Privatbereich, in den Privatbereich rein, weil es nicht direkt mit deinem Unternehmen zusammenhängt. Und genauso sind diese Erholungsphasen, weil ein Erholungsurlaub ist ja auch privat veranlasst. Und genauso ist ein Saunagang auch teilweise privat veranlasst, weil was du in deiner Freizeit machst, ist Privatvergnügen. Wenn du privat ins Kino gehst, zahlt das Finanzamt nichts mit. Wenn du privat in die Sauna gehst, möchte das Finanzamt sich auch nicht dran beteiligen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in die Sauna gehst, um zum Beispiel deine letzte mediale Tätigkeit oder energetische Behandlung Revue passieren zu lassen und das nachzubearbeiten, kannst du es ansetzen? Ich denke jedenfalls, wenn du das sehr oft machst, kann es natürlich Rückfragen geben und dann muss man das richtig dem Finanzamt erklären. Hiermit, da kann ich am besten das Ganze zusammenschreiben, weil ich da die Ruhe habe. Zu Hause habe ich 5 Kinder um mich rum oder was auch immer. Da kann ich mich nicht entspannen. Deshalb muss ich dahin gehen. Also nur zur Entspannung dahin zu gehen, da wird das Finanzamt sagen, das ist Privatvergnügen. Aber wenn du hier einen Bezug zu deiner beruflichen Tätigkeit findest und das
Einen Vortrag
plausibel
halten
erklären
zum
kannst,
Beispiel zum, ne, oder? Hotel, ne, mit
genau.
Saunalandschaft und Vortrag halten. Das würde kombinierbar sein.
Genau, ja. Oder was auch zum Beispiel ist, wenn du in ein Wellnesshotel gehst und da dann die das vergangene Jahr Revue passieren lässt und deine Ziele fürs nächste Jahr steckst. Warum nicht? Entweder mit Kollegen, Kolleginnen oder alleine. Mit Kollegen ist natürlich auch sehr gut. Dann hat man da auch einen Austausch. Kann es dann auch begründen. Ich habe da eben Fachaustausch gemacht. Und vielleicht hat man ja auch Freunde, die in dem Bereich tätig sind, wo man dann das Berufliche wieder mit dem Privaten verbinden kann. Und dann eben zusammen das letzte Jahr Revue passieren lässt und Ziel fürs nächste Jahr steckt. Oder das Seminar überdenkt oder auch ein Coaching, eine energetische Arbeit nochmal nachbespricht und denkt, wie hätte ich es noch besser machen können? Das ist natürlich noch plausibler, das kann das Finanzamt dann eher nachvollziehen und akzeptieren. Wenn man alleine in die Sauna geht, ist immer ein bisschen kritisch, aber ich habe es auch schon durchgebracht. Da muss man halt dann entsprechend die Begründung dazu haben. Und da ist es auch wieder mit dem Energetischen. Wenn du das energetisch vertreten kannst und sagst, ja, ich habe da nicht nur jetzt entspannt und auf der da gelegen, sondern ich habe mich auch noch mal mit dem Fall beschäftigt, was ja wahrscheinlich der Fall sein wird, dann kannst du es ansetzen und dann kannst du es auch gegenüber dem Finanzamt adäquat vertreten. Und dann sehe ich da keine Probleme. Worst case sagt das Finanzamt, okay, dann machen wir 50-50. Auch bei so Persönlichkeitsentwicklungsseminaren sagt das Finanzamt auch manchmal, das ist ja auch ein Teil für einen persönlich und nicht nur fürs Unternehmen. Dann einigt man sich im schlimmsten Fall auf 50-50, sage ich mal. Weil man manchmal ist die Grenze sehr schwimmend und ist sehr schwer zu greifen. Ist es jetzt nur fürs Unternehmen oder auch für einen privaten Förderung? Ja, aber sehr gute Frage. Klasse. Finde ich schön. Aber da hast du schon das richtige Feingefühl. Du hattest noch eine Frage, Travel Me?
Ja, wenn sie jetzt nicht weg ist. Sie ist weg. Vielleicht kommt sie nochmal.
Okay, gut, dann melde ich nochmal. Ja, und was jetzt auch wichtig ist, wenn du einen Workshop zum Beispiel hältst und eine Blume kaufst, Blumenstrauß oder Aufsteller oder du kaufst Lampen dafür, dass du beim Webinar besser angestrahlt wirst oder natürlich Lautsprecher, Computer, all diese Sachen, die dafür dienen, dass du mit deinem Unternehmen tätig werden kannst, das ist alles Betriebsausgabe. Und natürlich auch Werbung, wenn du bei Facebook oder sonst irgendwo kostenpflichtige Werbung machst oder in der örtlichen Zeitung, alles ist Betriebsausgabe. Und wenn dein Partner, deine Partnerin oder dein Mitarbeiter für dich tätig wird und das Telefon öfters benutzt, und du ihm ein Handy spendierst oder auch den Handyvertrag, dann kannst du das auch geltend machen. Und was mir auch viel Freude bereitet, ich habe letztens einer Mandantin gesagt, die wollte sich ein E-Bike anschaffen. Und E-Bikes sind ja ein bisschen teurer. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du viel mit dem Radl fährst beruflich, dann können wir das auch ins Betriebsvermögen nehmen. Somit ist es Betriebsausgabe. Je nachdem, wie teuer es ist, musst du es über mehrere Jahre abschreiben. Aber die Vorsteuer zum Beispiel, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, kannst du gleich ziehen und vom Finanzamt dir erstatten lassen. Und wenn das E-Bike 2.500 Euro kostet, dann kriegst du gleich 500 Euro erstattet. Je nachdem, welcher Steuersatz gerade greift. Und dann macht es natürlich Spaß. Und Paradebeispiel, wenn du eine Fortbildung buchst und sagst, Mensch, die kostet jetzt 7.000 Euro, das ist ein ganz schön teurer Betrag. Als Unternehmer ziehst du die Umsatzsteuer ab von, ich mache jetzt immer Einfachheit halber 19%. Dann hast du hier, sag mal, das habe ich jetzt gerade nicht ausgerechnet, 200 Euro, 2000, 200 mal 7, sagen wir mal 1500 Euro Vorsteuer drin, umherum. Dann kostet dich der Kurs netto 7000 minus 1500 Euro, macht 5500 Euro. Je nachdem, wie hoch dein Steuersatz ist, gehen wir jetzt mal von 50% aus, also knapp 50% mit Solidaritätszuschlag, dann sind wir nur noch bei knapp 3.000 Euro Kosten, obwohl der Kurs eigentlich 7.000 Euro kostet. Und das ist natürlich dann richtig schön. Und jetzt siehst du schon den Unterschied, wenn ich privat eine Reise buche für 7.000 Euro, muss ich die 7.000 Euro aus dem Versteuerten bezahlen. Wenn ich jetzt die 7.000 Euro im Unternehmen habe, kostet mich das Ganze nach Steuer nur 3.000 Euro. Und somit mehr als 50% weniger als im Privatbereich. Und das ist genauso wie wenn du dir jetzt ein Handy kaufst. Kaufst du dir das Handy für 1.000 Euro im Privatbereich oder im Unternehmen? Und drum macht es so einen Riesenunterschied, wo du die Ausgabe ansetzt. ob im Unternehmen oder im Privatbereich. Du kannst natürlich nicht alles ins Unternehmen reinnehmen, das ist auch klar. Aber gerade so Sachen, die du sowieso beruflich nutzt oder als Existenzgründer, auch ganz wichtig, wenn du anfängst mit deinem Unternehmen und du hast vielleicht ein Jahr vorher dir einen Computer gekauft, dann kannst du diesen Computer auch im Unternehmen ansetzen und noch über die Restlaufzeit abschreiben. Ist zwar jetzt nicht mehr ganz so viel wie gleich am Anfang und du kannst auch keine Vorsteuer ziehen. Aber du kannst die Sachen dir rausholen und kannst damit die Steuern reduzieren. Das vergessen auch viele. Oder du brauchst, hast ein E-Bike gekauft, was du dann künftig nur noch beruflich verwendest. Also überleg gut, was habe ich für Anschaffungen auch im Jahr davor geleistet, die ich ins Unternehmen mit reinnehme. Und schon hat es sich für dich gelohnt, heute hier dabei zu sein. Das ist doch schön.
Das ist wunderschön. Was sagst du? Sollen wir eine Musikpause machen? Wir können vorher noch mal kurz fragen, Bezug nehmen zum Thema.
Ja, können wir gerne machen, weil ich denke, vielleicht brauchen der eine oder andere ein bisschen Pause dazwischen.
Ja, auf jeden Fall. Frag noch mal rum. Gibt's Fragen? Flacker, flacker, Mikrofon. Im Moment nicht zugestoßen, ist aber die Waldfee, das ist die normalen Sprech, sie ist auch bei uns im Sprechmodus. So, dann würde ich sagen, du hast ja einen Song heute mitgebracht und den wollen wir mal ankündigen. Das ist Jerusalem. Den haben wir schon mal gehört vor einigen Tagen, Wochen. Ich habe ihn, glaube ich, sehr gut in Erinnerung. Ich freue mich drauf und Musik ab. Bis nachher. Danke.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze, zuhambenami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, ilondoloze, zuhambenami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, ilondoloze. Daoyami, aikolana, muso wami aukolana ilondoloze
Der sollte noch nicht gespielt werden. Das war ein Überraschungssong, den wir da heute hören wollen. Das Internet ist da. Ihr seid mit Ursula Jakobik hier heute bei uns in der Sendung und möchte die Homepage nochmal bekannt geben. www.steuer-uschi.de findet ihr auch auf unserem Artikel und möchte euch auch hinweisen für morgen. Morgen ist Montag. Wolfgang Bibel Ubuntu. Morgen betreut das der Raphael, der heute schon eine Sendung hat. Und am Abend treffen wir dann Elisabeth Tanner. Da geht es um Selbstheilung. Sie ist Autorin, Gedankenhygiene und Hypnotherapeutin, Expertin für neues Bewusstsein und Selbstheilung. Morgen ab 20 Uhr, auch da wird der Raphael das betreuen. Ja, und Ursula, ich gebe dir das Mikrofon.
Ja, vielen Dank. Es ist schön, dass so viele noch dabei sind und noch nicht abgeschreckt sind von dem ganzen steuerlichen Thema, sondern noch mehr erfahren möchten. Ihr habt jetzt schon einige Infos bekommen, was ihr berücksichtigen müsst, dürft, wenn ihr euch selbstständig macht und was ihr für Ausgaben ansetzen könnt. Natürlich ist das noch nicht alles. Hab jetzt auch nicht alle Kosten einzeln aufgeführt, nur dass ihr mal so Spezialthemen habt. Wir haben da auch noch drei weitere spezielle Punkte, die ich noch ansprechen möchte. Und dann haben wir so die wichtigsten Punkte als Unternehmer mit Betriebsausgaben abgeschlossen. Und dann gehen wir zu den Ausgaben, die man im privaten Bereich noch geltend machen kann, die vielleicht auch für Angestellte, Rentner und Privatiers relevant sind. Als Unternehmer hat man ja einiges an Fortbildungskosten. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn du das zum Beispiel in der Sauna machst oder im Rahmen eines Wellnesswochenende und dich da mit Kollegen austauschst, das ist ja auch schon eine Art Fortbildung. Das ist schon mal ein Punkt. Wenn du eine Fortbildung buchst und du gehst dann nach der Fortbildung mit den Kollegen, die du dort kennengelernt hast oder schon kennst, essen. Das ist mein Paradebeispiel. Da sage ich immer, überlegt euch gut, ob jeder selber für sich bezahlt oder ob der eine den anderen einlädt. Weil wenn du nur für dich bezahlst, dann ist dieser Betrag im Rahmen der Verpflegungspauschale, da gibt es Pauschalen je nach Land und wie lange du außer Haus warst, damit ist es abgegolten. Während wenn du jemanden einlädst, dann kannst du das als Bewirtungskosten zusätzlich zu dieser Pauschale noch ansetzen. Und das ist natürlich genial. Dadurch kannst du noch weitere Kosten, die du sowieso hast, wieder in dein Unternehmen mit reinnehmen. Und natürlich alle anderen Kosten, die im Rahmen dieser Fortbildung anfallen, wie Fahrtkosten, Übernachtung, Fachliteratur und auch die Seminargebühr sind natürlich Betriebsausgabe. Und da kannst du dann überlegen, mache ich die Fortbildung? Gut, momentan ist es schwieriger, aber langfristig wieder machst du die in Deutschland oder vielleicht im schönen Ausland und verbindest das Angenehme mit dem Nützlichen. Hier hast du auch Möglichkeiten, natürlich insoweit die Fortbildung auch im Ausland angeboten wird. Ich besuche zum Beispiel gern ab und zu mal Fortbildungen in Österreich, in unserem Nachbarland. Ich hoffe, das ist bald wieder möglich. Wenn du jetzt nicht auf Fortbildung gehst, kannst du natürlich auch die Autokosten, die Fahrtkosten, wie schon vorhin angesprochen, die Fahrt für berufliche Einkäufe oder auch zu Kunden geltend machen. Hier ist wichtig, musst du schauen, nutze ich das Auto mehr oder weniger als 50%. Je nachdem gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, das ist jetzt zu trocken und würde jetzt zu weit führen, wenn wir das jetzt heute besprechen. Das können wir dann gerne in einem anderen Gespräch oder im Workshop besprechen, nur dass es mal hier genannt ist. Und da kannst du schon einiges geltend machen und die Kosten summieren sich ja auch hoch, weil wenn du jeden Tag 5 Kilometer zur Post fährst, um die Sachen zur Post zu bringen, sind das 5 Kilometer hin und rück mal 30 Cent, das summiert sich auch. Also überlege gut, was du hier ansetzt und mach am besten eine Liste, wenn du das Auto weniger als 50% fährst beruflich, dann reicht einfach eine Aufstellung dieser Kosten. Und gut ist. Ja, das ist schon mal eine Sache. Und dann haben wir noch...
Wie sieht es aus, wenn wir schon bei den Kosten sind, sage ich jetzt mal. Was bedeutet, wenn man Sonderkosten hat? Hat das eine andere Stellung?
Was verstehst du unter Sonderkosten?
Außergewöhnliches passiert zum Beispiel... Ja, es ist was mal zerstört worden, Versicherung hat bezahlt, Umbau, ne? Betrieblicher Umbau zum Beispiel, ist jetzt plötzlich eine Notwendigkeit und jetzt ist da mal eine Sonderausgabe zu sehen, weil was nicht typisch ist für ein Unternehmen, was vielleicht man einfließen lassen könnte, weiß ich nicht, ich frage mal so.
Ja, also man kann natürlich, weil diese Sonderausgabe mit deinem Unternehmen zusammenhängt, kann man das natürlich auch wieder ansetzen. Wenn du von der Versicherung was erstattet kriegst, zum Beispiel hatten wir letztes Jahr Hagelschaden, dann wird natürlich dieser Hagelschaden, die Erstattung von der Versicherung dagegen gerechnet. Und wenn du aber mehr Ausgaben hattest, dann muss man gucken, ist das was Größeres? Wenn es nur eine Reparatur ist, kann man es in der Regel sofort abschreiben, also sofort als Ausgabe geltend machen. Wenn es jetzt größere Umbaumaßnahmen sind, die du für einen längeren Zeitraum verwendest, indem du zum Beispiel Zwischenwände einziehst oder sowas, wenn du umgezogen bist und das Büro entsprechend für dich herrichtest, dann muss man schauen, schreibe ich das über einen längeren Zeitraum ab, sodass ich jedes Jahr nur einen gewissen Prozentsatz von den tatsächlichen Kosten als Ausgabe berücksichtige oder ob ich alles sofort als Ausgabe ansetze. Das hängt vom Gesamtkonstrukt ab und von der tatsächlichen Ausgabe, weil manchmal ist, wenn du die Ausgabe sofort ansetzt, wirkt es sich nicht zu 100% aus und das wäre schade drum. Und da macht es dann mehr Sinn, eventuell das über einen längeren Zeitraum zu verteilen, dass du jedes Jahr ein bisschen was davon kriegst, aber dafür fällt nichts runter. Das heißt, es wirkt sich alles steuerlich aus. Also da muss man genau schauen, was da sinnvoll ist.
Verstanden, danke.
Gerne, gerne. Ja, und dann sind wir auch schon, das war jetzt die gute Überleitung, wenn ich eben ein Büro habe. Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich habe ein Arbeitszimmer zu Hause oder ich habe ein Büro extern angemietet. Ein Büro extern angemietet ist in der Regel problemlos, weil da zahlst du Miete und diese Kosten sind natürlich steuerlich ansetzbar. Was ist, wenn du das Büro zu Hause hast oder die Praxis oder nur das Arbeitszimmer? Da musst du aufpassen, wenn das Zuhause, dein eigenes Haus, deine eigene Wohnung ist. Hier bitte auf jeden Fall aufpassen und eventuell auch mit deinem Steuerberater sprechen, ob das überhaupt Sinn macht, weil das Arbeitszimmer dann eventuell Betriebsvermögen wird. Das bedeutet, dieses anteilige Zimmer oder der Raum ist im Unternehmen angesetzt und wenn du dann aufhörst oder mit deinem Unternehmen umziehst, musst du die Wertsteigerung versteuern. Das heißt, das Arbeitszimmer hatte vorher einen anteiligen Wert von 50.000 und wenn du dann umziehst, hat es einen Wert von 100.000. Dann musst du diese 50.000 Euro Differenz versteuern, obwohl du überhaupt kein Geld bekommen hast. Und das kann teuer werden. Und drum hier bitte aufpassen, sobald dein Arbeitszimmer dein Eigenheim ist, hier auf jeden Fall mit dem Steuerberater reden, wie man das optimal gestalten kann, damit da nicht irgendwann später in ein paar Jahren das böse Erwachen kommt. Wenn das gemietet ist, dann herzlichen Glückwunsch. Steuerlich gesehen ist das die beste Variante, auch wenn es vielleicht privattechnisch nicht das Schönste ist. Also wenn es gemietet wird, dann hast du überhaupt keine Probleme. Dann rechnest du anteilig die Miete und die Nebenkosten für dein Arbeitszimmer wie Heizung, Strom, Wasser, alles für dein Arbeitszimmer ab und hast kein böses Erwachen, wenn du dann später mal umziehen solltest, weil du ja nichts im Unternehmen aktivieren musstest. Das wissen einige auch nicht. Und wenn du dann in 10 Jahren mal drauf zukommst und dann sagst, ja, ich muss 100.000 Euro mehr versteuern, dann verfluchst du den Steuerberater, den du damals hattest. Also hier auf jeden Fall aufpassen. Ja, das sind jetzt so grob die Basiskosten, die du ansetzen kannst, darfst und solltest, um deine Steuer zu reduzieren. Und wenn du dieses Wissen hast, ist es egal, ob du selbst deine Buchhaltung machst oder ob du zum Steuerberater gehst. Du sammelst einfach diese ganzen Belege und hast dann den Kopf frei. Und das ist für mich das Wichtige, dass du den Kopf für dich frei hast, für dein Unternehmen, dass du dich auf dein Business konzentrieren kannst und da die ganze Energie reinsteckst und nicht die ganze Zeit Ängste hast oder zu viel Energie verschwendest mit dem steuerlichen Thema. Das ist ja nur ein Nebenbereich. Dein Hauptbereich ist dein Unternehmen. Klar gehören die Steuern voll dazu. Aber sie sollen dir nicht den Alltag vermiesen oder dich hemmen, dass du mit deinem Unternehmen vorangehst. Und was auch wichtig ist, wenn du mit dem Ausland agierst, auf jeden Fall vorher auch den Steuerberater kontaktieren, weil hier ändert sich eventuell jedes Jahr was mit der Umsatzsteuer oder du musst andere Sachen berücksichtigen. Und da ist es besser, im Vorhinein mit dem Steuerberater zu reden, damit du hier Fehler vermeidest oder auch eventuelle Steuernachzahlung oder was auch immer. Und dann bist du auf dem richtigen Weg und kannst dich voll auf dein Business konzentrieren. Und wenn du sagst, das war dir jetzt zu kurz, dann kannst du das nochmal in einem Webinar bei mir ausführlich mitbekommen. Das startet jetzt am 25. Januar nochmal eins, das heißt Steuerwissen statt Steuerangst. Kannst du über meine Internetseite buchen und da gehen wir nochmal intensiv auf diese ganzen Punkte und noch mehr ein. Aber wenn du sagst, das reicht dir, dann hoffe ich, dass du damit schon viel Steuern sparen kannst. Und jetzt, wenn es für alle okay ist, wenn keine Fragen sind, würde ich dann auf den privaten Bereich übergehen.
Gerne. Fragen wir nochmal. Gibt es Fragen, Anregungen, Unsicherheiten? Sieht gut aus. Du darfst weiter fortführen.
Ja. Also im Privatbereich ist natürlich nicht ganz so viel. Aber wenn du jetzt sagst, dieses Jahr hast du als Chance verwendet und trotz dem C-Virus es geschafft, deine Umsätze zu verdoppeln, verdreifachen, wie auch immer, und du möchtest jetzt deine Steuerlast senken, habe ich hier die geniale Steuerreduzierungsmöglichkeit für dich. Und zwar kannst du, wenn du, egal ob du privat oder gesetzlich krankenversichert bist, deine Krankenversicherungsbeiträge auf bis zu 3 Jahre im Voraus bezahlen. Ist natürlich auch so eine Überlegung, weil wenn du die im Voraus bezahlst, hast du im nächsten Jahr diese Ausgabe dann nicht. Dann wirken sich dafür andere Ausgaben aus, wie Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung und so weiter. Also wenn du sagst, nee, die nächsten Jahre habe ich weiterhin so viele Gewinn wie dieses Jahr, dann musst du überlegen, macht es Sinn, das jetzt alles anzusetzen. Aber wenn es jetzt, wenn du denkst, das ist jetzt einmalig, dann oder auch bei einer Abfindung zum Beispiel, dann nehme ich gerne diese Möglichkeit, um die Steuerbelastung extrem zu senken. Das ist eine Möglichkeit. Dann hast du natürlich auch die andere Möglichkeit, Spenden zu tätigen. Und da macht es dann Sinn, entweder das dieses Jahr zu machen und dann nicht in das nächste Jahr mit reinzuziehen. Du kannst natürlich auch nächstes Jahr noch spenden. Aber mit Spenden kannst du auch deine Steuerbelastung senken. Und dann gibt es noch die Rentenversicherung. Manche sind ja sowieso rentenversicherungspflichtig mit ihrer Tätigkeit. Aber wenn du freiwillig dich rentenversicherst, kannst du auch noch Sonderzahlungen leisten. Das kannst du auch als Pflichtversicherter. Oder du zahlst in deinen Rürup-Vertrag ein. Da kannst du bis zu einem gewissen Höchstbetrag, wirkt sich diese Zahlung aus. Hier musst du natürlich schauen, glaubst du, dass du jemals was aus dieser Versicherung bekommst? Oder meinst du, die ist sowieso irgendwann aufgelöst und du bekommst nichts raus? Das musst du für dich entscheiden. Steuerlich gesehen ist es eine schöne Sache. So grob kann ich sagen, wenn du 10.000 Euro einbezahlst bei Rürup oder in die deutsche Rentenversicherung, sparst du meistens, hängt natürlich vom Steuersatz ab, bis zu 30%. Das heißt, bei 10.000 Euro zahlst du nach Steuer nur 7.000 Euro ein. Und wenn du dann nachfragst, wie viel kriegst du dann bei der BFA zum Beispiel mehr raus, wenn du diese 10.000 einbezahlt hast, kannst du schauen, ob sich das rechnet. Beim Riester-Vertrag, der gilt nur für die Angestellten, da gibt es ja auch diesen Höchstbetrag von 2.100 Euro. Das ist jetzt nicht so bedeutsam, will ich jetzt jedoch der Vollständigkeit halber sagen. Wo du schön noch sparen kannst, hast du irgendeinen Handwerker, der für dich dieses Jahr noch tätig werden sollte? Dann lass dir auch dieses Jahr die Rechnung geben und bezahle es gleich per Überweisung, nicht bar bitte. Klavierstimmen gehört natürlich auch dazu. Oder die Perle, die für dich offiziell putzt, kannst du auch geltend machen. Das geht allerdings nur bis zu gewissen Höchstbeträgen. Oh, da kommt schon die nächste Frage. Ja, schieß los.
Du dem Handwerker, warum soll ich den unbedingt überweisen, wenn der mir eine Quittung ausstellt?
Damit du das als Handwerkerleistung geltend machen darfst, für deine eigene Wohnung, nicht für die Vermietete, da ist es was anderes. Bei der Vermieteten reicht eine Quittung. Für deine eigene Wohnung, wo du selber drin wohnst, musst du überweisen, sonst akzeptiert das Finanzamt das nicht. Deshalb sage ich das extra dazu, auch beim Umzugsservice. Da hatte ich letztens bei einer Mandantin das Problem. Die hat einen Umzugsservice engagiert, der wollte es bar haben. Da habe ich gesagt, ja, aber du kannst es steuerlich nur geltend machen und 20% von den Dienstleistungskosten dir erstatten lassen vom Finanzamt, wenn du es überweist. Und dann hat sie es per PayPal überwiesen, zum Beispiel, damit der dann gleich sieht, dass es drauf ist. Also da musst du auf jeden Fall aufpassen. Barzahlung geht nur, wenn du vermietest, aber nicht, wenn du die haushaltsnahe Dienstleistung oder Handwerkerleistung ansetzen möchtest. Das ist eine Voraussetzung und es wurde vor Jahren mal eingeführt, um die Schwarzarbeit zu reduzieren. Nur so am Rande. Also hier auf jeden Fall aufpassen. Das gilt eben, wenn du eine Perle angestellt hast, auf Minijob-Basis zum Beispiel, geht auch. Oder eben, wenn du Rechnungen von einem Putzdienst bekommst. Wenn es in deinem Unternehmen ist, ist natürlich wieder was anderes. Da brauchst du nicht überweisen, da kannst du theoretisch auch bar zahlen und kannst es auch voll ansetzen. Und Handwerkerleistung, das ist auch zum Beispiel, wenn du dir Möbel liefern lässt, auch die Anfahrtskosten und die Aufbaukosten, zum Beispiel von der Küche, werden als förderfähig angesehen, aber eben nur, wenn du überweist. Dann, was auch eine schöne Gestaltung ist, Kinderbetreuungskosten. Jeder weiß, Kindergarten und Hort kann ich steuerlich geltend machen. Aber wie ist es gerade in der heutigen Zeit? Passen vielleicht die Großeltern auf deine Kinder auf? Und wenn die Großeltern keine Steuern zahlen, dann macht es Sinn, mit denen einen Vertrag zu schließen und das Geld denen auch, das muss auch überwiesen werden, sinnvollerweise, dass du den Großeltern das Geld überweist. Und die passen auf deine Kinder oder dein Kind auf. Das sind auch Kinderbetreuungskosten. Somit kannst du dann Ausgaben rüberschieben. Und wenn es bei den Großeltern sich nicht auswirkt, ist es eine schöne Sache. Die Großeltern freuen sich und du freust dich auch, dass du weniger Steuerbelastung hast. Genauso geht es natürlich, aber das ist momentan wahrscheinlich nicht mit dem Au-pair-Mädchen oder Junge. Au-pair-Kinder kann man auch steuerlich als Kinderbetreuung ansetzen. Also das ist schon mal eine schöne Sache. Und das nächste, da musst du jetzt auch aufpassen, wenn du schon ältere Kinder hast, wo du kein Kindergeld mehr bekommst, aber die noch bei dir zu Hause wohnen und nichts verdienen, kannst du auch Unterhalt geltend machen. Und das lohnt sich richtig. Da muss nämlich kein Geld fließen, weil da geht das Finanzamt davon aus, das Kind bedient sich an deinem Kühlschrank. Das Kind verbraucht Strom und Heizung und Wasser. Also kannst du hier den Höchstbetrag ansetzen. Der ist bei knapp über 600 Euro im Monat. Hast also fast 10.000 Euro im Jahr mehr an Steuerreduzierung. Und das macht richtig Spaß. Hier ist eine Frage.
Und zwar zu dem Unterhalt direkt. Wenn aber Gelder von dem Mann oder wahrscheinlich von dem anderen Partner bezahlt werden per Überweisung, dann kann ich natürlich keine zusätzlichen Kosten als Unterhalt geltend machen. Oder gilt das zusätzlich?
Der bezahlt das an dich. Ja gut, dann hast du ja, zahlt er jetzt dafür, dass er bei dir wohnen kann, was?
Also es steht wahrscheinlich im Gerichtsbeschluss, was genau bezahlt wird und wie viel davon an das Kind und an die Frau gehen, oder?
Ach so, das heißt, das ist Unterhalt vom Ex-Mann für das Kind.
Richtig. Oder welcher Unterhalt ist gemeint?
Das ist der Unterhalt, den du ans Kind leistest. Das ist jetzt eine gute Frage. Da hast du mich jetzt erwischt. Diesen Fall hatte ich jetzt noch nicht. Obwohl, da habe ich den vollen Unterhalt angesetzt einmal. Und das ging durch.
Okay.
Also da müsste man, also wenn du diesen Sachverhalt hast, müsste ich nochmal nachschauen, beziehungsweise du probierst es einfach aus und setzt den vollen Unterhalt an, weil das ist eigentlich die Kosten, die du für dein Kind hast, wenn es bei dir wohnt. Und da hast du vollkommen recht, da wird ja der Unterhalt anteilig vom Vater bezahlt. Also das kann ich jetzt leider aus dem Ärmel nicht sagen, ob das dann abgezogen wird.
Okay.
Wäre, ja, genau. Aber ist eine gute Sache, da kannst du wenigstens vielleicht schon mal ein Teilgeld machen. Und wenn es nur 300 Euro sind. Also die Hälfte. Musst du einfach mal schauen, genau. Oder nochmal mit mir persönlich sprechen, dann kann ich danach recherchieren.
TravelMe, die Adresse, Kontakt findest du ja einmal hier auf OKTalk und auf der Homepage auch nochmal die Links dazu.
Genau, ja. Und wenn dein Kind außer Haus untergebracht ist, weil es woanders studiert, dann musst du die Kosten nachweisen und dem Kind das Geld überweisen. Und diese Kosten, die dann über, also die Beträge, die überwiesen werden, die kann man als Unterhaltskosten ansetzen. Das geht auch, wenn zum Beispiel Eltern im Ausland sind und verdienen im Ausland nichts, da ist es das Gleiche. Aber bei den Kindern geht das genauso. Also hier kann man auch sehr schön Kosten geltend machen, wissen leider viel zu wenige. Und manche Kinder studieren ja länger, als das Kindergeld ausreicht. Und dann ist das eine willkommene Steuerreduzierung. Und was jetzt auch noch möglich ist, wenn du dieses Jahr, du hast laufende Arztverfahren, wie zum Beispiel Implantat oder Brille oder irgend sowas, und du hast dieses Jahr schon ziemlich viele Ausgaben gehabt für Ärzte, dann schau, ob es nicht möglich ist, diesen Betrag noch dieses Jahr zu bezahlen, weil bei der außergewöhnlichen Belastung gibt es eine zumutbare Belastung. Erst wenn du über diesen Betrag drüber kommst, dann wirkt es sich steuerlich aus. Und wenn du schon über den Betrag drüber bist, dann lohnt es sich natürlich erst recht, die ganzen Kosten noch dieses Jahr anzusetzen, weil nächstes Jahr hast du wieder erneut die zumutbare Belastung. Und drum rechnet sich's dann meistens schon, das dann in einem Jahr zu bezahlen, auch wenn es finanziell dann von der Liquidität her etwas schlechter ist. Aber wenn du im Nachhinein da mehr Steuererstattung rauskriegst, macht's wieder mehr Spaß. Ja, und dann der letzte Punkt, und dann habt ihr's für heute geschafft. Wenn du Ausbildungskosten hast, kannst du die an verschiedenen Stellen geltend machen. Aber wichtig ist, wenn du zum Beispiel als Unternehmer Kosten hast, bevor du dich selbstständig machst. Diese Kosten kann man auch geltend machen. Oder wenn sie im Angestelltenbereich sind, kannst du sie als Werbungskosten bei deiner Angestellten-Tätigkeit ansetzen. Oder sogar teilweise als Sonderausgaben, wenn sie keiner Einkunftsart zuordnenbar sind. Also diese Kosten bitte nicht unter den Tisch fallen lassen, weil du sagst, ja, ich habe ja noch keine Einnahmen oder ich habe noch kein Gewerbe angemeldet. Das ist unrelevant. Diese Kosten kann man Geld machen, weil das Finanzamt möchte ja auch später von deinen ganzen Einnahmen Geld bekommen. Und genauso hast du Anrecht drauf, vorher deine Ausgaben geltend zu machen und dadurch deine Liquidität zu erhöhen, um deine Ausbildung weiter zu finanzieren und, und. Also nimm das Finanzamt mit ins Boot als Partner, damit sie dich unterstützen und fördern. Und freu dich, wenn du später 50 oder 100.000 Euro an Steuern zahlen darfst, dann hast du auch entsprechend hohes Einkommen. Und durch meine Anmerkungen und Infos denke ich, dass du nicht mehr Steuern als nötig zahlen brauchst, sondern nur das, was dem Staat auch offiziell zusteht. Und dann macht es hoffentlich auch Spaß, richtig viel Gewinn zu erwirtschaften und Umsatz zu erzielen. Ja, und wenn du noch tiefer einsteigen willst, guck einfach auf meine Internetseite. Wenn du jetzt noch Fragen hast, stehe ich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich einen schönen Abend. Ja, hier ist noch eine Frage.
Ich habe noch 4 Fragen.
Ui, spannend, ja, her damit.
Fangen wir an. Und zwar gibt es ja, also ich weiß nicht, ob die Begriffe richtig sind, die Sonderausgaben und besondere Belastungen. Und das eine wird irgendwie, genau, bei einem gibt's, glaube ich, eine Grenze und bei dem anderen nicht. Und wie mache ich, wenn ich jetzt ein, wie soll ich sagen, was stecke ich wo rein und wo kann ich so ein bisschen für mich einen vorteilig das nutzen in die Kategorie, in die ich es stecke?
Also bei den Sonderausgaben werden in der Regel die ganzen Versicherungen erfasst. Die Krankenversicherung, Rentenversicherung. Und das ist gedeckelt. Da gibt es einen gewissen Höchstbetrag. Nur die Krankenversicherung wird fast vollständig und die Rentenversicherung angesetzt. Die anderen Versicherungen, wenn du zum Beispiel angestellt bist, zahlst du ja noch Arbeitslosenversicherung, die fallen meistens unter den Tisch, weil die sich steuerlich nicht auswirken. Das sind die Sonderausgaben. Dann gibt es noch zusätzliche Ausgaben, die eigentlich auch Sonderausgaben sind, aber die werden gesondert betrachtet. Das sind zum Beispiel die Spenden. Da gibt es zwar auch einen Mindestbetrag, der angesetzt wird, aber wenn du da drüber gehst, kannst du ewig viel, allerdings auch bis zum Höchstbetrag, aber den erreicht fast keiner. Also wenn du im normalen Bereich spendest, erreichst du diesen Höchstbetrag nicht. Kannst du Spenden tätigen, sowohl an Parteien als auch an gemeinnützige Organisationen. Die Spenden werden unterschiedlich berücksichtigt, aber ist alles Sonderausgaben. Auch die Kirchensteuer, sollte einer in der Kirche sein, wird hier als Sonderausgaben auch erfasst und in voller Höhe und nicht nur bis zu einem Höchstbetrag. Und die besonderen Ausgaben, da denke ich jetzt mal, das sind wahrscheinlich die außergewöhnlichen Belastungen, die du meinst.
Ja.
Da kannst du ansetzen, die Arztkosten, die Medikamente. Da kannst du sogar ansetzen, Fahrtkosten zu den Ärzten, machen auch viel zu wenige. Oder auch Telefonkosten, eventuell auch pauschal angesetzt. Und die wirken sich aber erst ab einem gewissen Betrag aus, weil du eben die zumutbare Belastung hast, die hängt vom Einkommen ab. Und erst wenn du da drüber bist, wirken sie sich quasi unendlich aus. Bis zu einem Steuerbetrag von null quasi. Und da kannst du alle natürlich mit Berücksichtigung der Erstattung von der Krankenkasse alle Kosten, die im ärztlichen Bereich anfallen oder auch wenn du zum Beispiel Eltern unterstützt, die im Altersheim sind und wo du Zuzahlungen leisten musst oder wo du vielleicht sogar alles leisten musst, weil das sind Belastungen, die dich aufgrund deiner familiären Beziehungen treffen und die man eben zahlen muss, weil du eben als Kind deine Eltern unterstützen musst. Und die kann man da alle ansetzen. Oder ich hatte zum Beispiel eine Person, der ist das Haus abgebrannt. Das war auch eine außergewöhnliche Belastung. Das haben wir da auch angesetzt. Also das sind, oder wenn du Hochwasserschaden hast, was ich jetzt bei keinem hoffe, solche Kosten werden alle bei der außergewöhnlichen Belastung angesetzt. Oder auch wenn du zum Beispiel jemanden hast, der verstorben ist und der hat kein Erbe und du zahlst trotzdem die Beerdigungskosten, diese Kosten fallen auch drunter. Das sind alles außergewöhnliche Belastungen. Ja. Früher konnte man da auch Scheidungskosten geltend machen, das geht aber leider nicht mehr.
Und wenn man zum Beispiel gekündigt wurde in einer Mietwohnung und die Wohnungssituation in München ist ja verheerend und man aber seinen Arbeitsplatz in München hat und wegen meiner dann ein so ein Storage Room für seine Sachen mietet, sind das auch außergewöhnliche Belastungen?
Ich würde es glatt mal probieren. Diesen Fall hatte ich noch nicht. Und du musstest dann auch ausziehen. Und aufgrund des Auszugs hast du das dann angemietet. Wenn du dich zeitnah darum kümmerst, dass du diesen Storage Room nicht die ganze Zeit anmieten musst, würde ich das auf jeden Fall ansetzen.
Okay. Zu den Spenden hätte ich noch eine Frage. Eben, du hast es gerade erwähnt, das sind eben zwei verschiedene Arten. Warum? Also das, warum wird da ein Unterschied gemacht und was ist für mich als Steuerzahler günstiger? Weil ich will ja gerne, also die Spende auch tatsächlich, also wenn ich jetzt einer Partei Geld geben müsste oder wollte und aber sag, der gemeinnützige Verein ist günstiger, dann würde ich ehrlich gesagt mich für den gemeinnützigen Verein entscheiden, weil die steuerlich besser behandelt werden zum Beispiel. Warum ist es und
also das wurde gesetzlich so festgelegt, dass, also ich habe selten Parteispenden. Die Spenden der Partei werden, ich glaube, die Hälfte ist dann eine Steuererstattung. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Und die Spenden, die du an gemeinnützige Vereine tätigst, werden voll steuerreduzierend angesetzt. Das wurde mal gesetzlich festgelegt. Warum, weiß ich nicht. Da müsste man den Gesetzgeber fragen, warum die da unterschiedliche Regelungen getroffen haben. Es gibt auch zum Beispiel Stiftungen. Wenn du in eine Stiftung einbezahlst, hast du die Möglichkeit, diese Spenden unterschiedlich anzusetzen, je nachdem, wie es bei dir sinnvoll ist. Also wenn du da zum Beispiel 10.000 Euro in die Stiftung Nei bezahlst, kannst du sagen, dieses Jahr will ich 500, nächstes Jahr will ich 1.000 Euro von diesen 10.000 Euro verwenden. Da kannst du variieren. Also das ist einfach Gesetz, das haben die Gesetzgeber einfach mal so entschieden. Und deshalb ist das so. Also warum da der Hintergrund ist, das kann ich dir eben bei den haushaltsnahen Dienstleistungen sagen, weil eben da die Steuerhinterziehung, die Schwarzarbeit reduziert werden sollte. Aber weshalb da der Hintergrund ist, das übersteigt im Moment mein Wissen. Das weiß ich leider nicht. Ist halt einfach so.
Dann stelle ich einfach die nächste Frage. Und zwar zu den Werbungskosten. Ich habe festgestellt, dass das Finanzamt praktisch ganz gerne inzwischen aufgeschlüsselt hat in 1.000 verschiedene Unterkategorien, was alles ich ganz genau gemacht habe. Also ob ich jetzt ein Heft gekauft habe oder ob ich einen Kurs besucht habe und ob der Kurs Reisekosten verursacht hat. Und also was alles jetzt zu Werbungskosten zählt. Und dann wird das zusammengerechnet. Und wie kann ich, gibt's da vielleicht eine Möglichkeit, das besser zu nutzen? Also, genau.
Ja gut, indem du einfach alle Ausgaben, die du hast im Rahmen deiner Angestellten-Tätigkeit und die nicht vom Arbeitgeber erstattet worden sind, die kannst du natürlich geltend machen. Und je nachdem, in welchem Programm du deine Steuererklärung machst, wirst du da auch sehr gut durchgeführt. Das heißt, es gibt verschiedene Pauschalen. Zum Beispiel für die Kontoführungsgebühr gibt es 16 Euro. Dann für Büromaterial und Fachliteratur gibt es 110 Euro Pauschale. Und wenn du da eben drüber kommst, dann kannst du die tatsächlichen Kosten ansetzen. Und dann gibt es, also so kenne ich das eben in diesen Programmen, mit denen ich arbeite oder auch meine Mandanten, auch sogar in eine Art Assistent, wenn du eine Reisekosten hast, was du da alles ansetzen kannst. Dann fragt das Programm nach, wo fährst du hin? Fährst du nach Deutschland, nach Österreich? Wie lange? Dann können wir Verpflegungspauschalen ansetzen. Hast du denn da auch Übernachtungskosten gehabt? Dann können wir das ansetzen. Hast du Parkgebühr, Fahrtkosten und so weiter? Was hat der Arbeitgeber alles nicht erstattet? Und dann kannst du alles ansetzen oder wenn der Arbeitgeber pauschal nur, ich sage jetzt mal, 50 Euro erstattet hat, dann rechnest du das einfach gegen die gesamten Kosten. Und das ist genauso wie beim Unternehmen. Was dient alles dazu, deine Angestellten-Tätigkeit zu fördern? Genauso beim Unternehmen. Was dient alles dazu, dein Unternehmen, die Einnahmen beim Unternehmen zu fördern? Und alle Ausgaben, die für deine Angestellten-Tätigkeit von Bedeutung sind, die kannst du ansetzen. Zum Beispiel, wenn du jetzt umziehst und du reduzierst deinen Fahrtweg erheblich, dann kannst du ja sogar auch die Umzugskosten als Werbungskosten bei der Angestellten-Tätigkeit geltend machen. Wenn du jetzt extra umziehst, also du wohnst jetzt, wenn du in München arbeitest und du wohnst jetzt privat in Regensburg, sage ich mal, und du hast noch eine kleine Zweitwohnung in München, dann kannst du hier diese doppelte Haushaltsführung, wie der Fachbegriff heißt, geltend machen, weil diese zweite Wohnung dazu dient, dass du die Einnahmen als Angestellte generierst. Und alles, was damit zusammenhängt oder eine Fortbildung, die du machst, damit du deinen Job behältst oder dass du aufsteigst in deinem Unternehmen, wo du angestellt bist. All diese Kosten kannst du geltend machen. Ist das verständlich?
Ja, es war jetzt nur von mir schlecht gestellt, die Frage. Und zwar geht es mir um die Werbungskostenpauschale von 1.000 Euro. Die, habe ich gemerkt, werden scheinbar gesplittet, eben in ganz viele kleine Unterabteilungen. Und jetzt ist die Frage, ergeben alle Pauschalbeträge in diesem Fach Werbungskosten quasi, wenn ich keine Belege hätte und nur die Pauschalen angebe, ergeben die zusammen 1.000 Euro?
In der Regel, es hängt davon ab, wie weit du von deiner Arbeit entfernt bist. Weil wenn du jetzt, man sagt immer so ab 14 Kilometer einfach Entfernung, kommst du mit den Fahrtkosten schon über die Pauschale. Und dann wirken sich, also über die 1.000 Euro Pauschale. Und dann wirken sich die anderen Pauschalen auch aus. Wenn du allerdings nur Fahrtkosten von 5 Kilometer hast, dann bleibst du immer unter diesen 1.000 Euro. Und dann brauchst du auch keine Fortbildungssachen, keine Fachliteratur oder sonst was sammeln, weil dann bleibst du einfach drunter.
Ist das, ja, hat das? Jetzt hat es die Frage beantwortet.
Ah gut, genau. Also ich habe auch Mandanten, da lohnt sich's wirklich nicht, weil wenn die fast neben der Arbeit wohnen und alles vom Arbeitgeber bezahlt wird, dann bleibt es bei der 1.000 Euro Pauschale. Und da kann es sogar sein, dass es besser ist, keine Steuererklärung abzugeben. Weil da müsstest du vielleicht 5 oder 50 Euro nachzahlen aufgrund Rundungen im Rahmen der Lohnabrechnung. Und je nach Sachverhalt brauchst du als reiner Angestellter keine Steuererklärung abgeben. Wenn du zum Beispiel alleine bist, Steuerklasse 1 hast und nur angestellt bist, brauchst du keine Erklärung abgeben. Oder wenn du verheiratet bist und 4-4 hast und nur angestellt und keine weiteren Einkünfte hast und keine Lohnersatzleistung wie Arbeitslosengeld oder Krankengeld, dann brauchst du auch keine Steuererklärung abgeben. Also da muss man dann überlegen, lohnt sich das Ganze?
Ich habe noch eine Frage zu den Kapitalerträgen. Und zwar, wie läuft da der Weg der Information? Also Kapitalerträge kriege ich wegen meiner jedes Jahr. Und dann kriege ich als Kundin der Bank eine Aufstellung, so und so viel wurde ausgezahlt, so und so viel wurde theorisiert, so viel ging an Ausländisches und 100.000 Punkte. Aber wie, also mach, also was heißt geltend machen? Ich, was, und dann gibt's ja noch den Freibetrag, den ich natürlich der Bank gegeben habe, also gesagt habe, bis zu dem Betrag werden keine Steuern bezahlt. Wie ist da der Weg der Information? Muss die Kapitalgesellschaft, sprich die Bank, an mein Finanzamt das melden? Und was passiert, wenn ich es in der Steuererklärung nicht angebe, im Sinne von zu klein oder ich, also das ist so ein Bereich, den ich noch überhaupt nicht verstanden habe und den ich deswegen einfach unter den Tisch habe fallen lassen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also es ist nicht so, wie viele meinen, dass das Finanzamt von den Banken die Kapitalerträge automatisch bekommt. Es kann sein, es gibt sozusagen Kontrollmöglichkeiten fürs Finanzamt. Wenn die Verdacht haben, dass du Steuern hinterziehst, können die bei den Banken nachfragen, aber nur unter wirklich berechtigtem Interesse und nachfragen, wie viel liegt denn da, beziehungsweise ist da überhaupt ein Konto. Aber sie kriegen die Zinserträge nicht automatisch übermittelt. Was sie mitbekommen, und da musst du auf jeden Fall eine Steuererklärung abgeben, wenn du jetzt die Freibeträge bei mehreren Banken verteilst und versehentlich zu viel angibst, mehr als dir zusteht. Als allein stehen dir 801 Euro und zusammen veranlagt stehen dir 1602 Euro Freibetrag zur Verfügung. Und wenn du jetzt versehentlich, weil du keinen Überblick hast, statt 801 gibst du in Summe 1000 Euro Freibetrag den Banken und sie kommen drüber. Also du hast mehr als 800 Euro Zinserträge bei allen Banken. Dann kriegt das Finanzamt eine Kontrollmitteilung und dann fragen sie nach. Da musst du abgeben. Wenn du unter diesen 800 Euro bleibst, also 801, um genau zu sein, dann brauchst du keine Erklärung, keine Kapitalerträge mitteilen, dann hast du auch keine Steuern bezahlt. Wenn du jetzt nur bei einer Bank oder bei zwei, ist egal wie vielen, die Freibeträge korrekt verteilt hast und drüber kommst, zahlst du ja automatisch die 25% pauschale Abgabe. Dann musst du die auch nicht angeben, weil du hast ja schon bezahlt. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung wird allerdings kontrolliert, was ist billiger für dich, nicht fürs Finanzamt. Ist es die Pauschalversteuerung mit den 25% günstiger oder sollte es individuell versteuert werden? Wenn du zum Beispiel keine weiteren Einkünfte hast oder Minuseinkünfte durch dein Unternehmen und du hast 1000 Euro Zinserträge, dann kriegst du für den übersteigenden Betrag, der über den Freibetrag hinausgeht, die bezahlte Steuer zurück. Da macht es dann wieder Sinn. Und wenn du es nicht abgibst, weiß das Finanzamt davon nichts, dann hast du zwar deine Steuern rechtmäßig bezahlt, es ist kein Problem, wenn du es nicht angibst, aber du hast Geld verschenkt. Das ist das Wichtige. Also drum, wenn keine Steuern einbehalten worden sind, kannst du es vergessen. Wenn Steuern einbehalten worden sind, musst du überlegen, habe ich den Freibetrag richtig verteilt? Wenn nicht, gib es auf jeden Fall an. Und wenn du ihn richtig verteilt hast, dann kannst du überlegen, mache ich es oder mache ich nicht, habe ich Lust oder nicht dazu. Ganz wichtig. Das beantwortet das die Frage?
Ja, wunderbar.
Schön, sehr gut. Noch eine Frage?
Ja, vorläufig die letzte Frage. Es geht auch um Vorläufigkeit. Ich bekomme einen Bescheid vom Finanzamt und die behalten sich ja so eine schöne Sache vor, die da sich nennt, dieser Bescheid ist vorläufig.
Ja, ja,
und genau. Sie geben sich selber in meiner Wahrnehmung Jahre Zeit, um das zu korrigieren oder um zu prüfen und zu korrigieren für scheinbar ihre Gunsten. Das ist, was ich wahrnehme oder auch mir einbilde vielleicht. Und die andere Seite ist, verdammt, Jahre später bemerke ich jetzt, ich habe Fehler gemacht. Und okay, ich will da nicht mehr rumwischen, aber angenommen, das Finanzamt kommt jetzt und sagt, wir wollen genau diesen Bescheid prüfen, wo ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Habe ich dann auch das Recht zu sagen, wir korrigieren auch jetzt meinen Fehler?
Das hängt davon ab, welcher Vorbehalt es ist. Es gibt einen Vorbehalt nach § 165 AO, Abgabenordnung. Das ist der allgemeine, wenn irgendjemand vom Gericht geklagt hat. Und es ist allgemein schon so, dass alle Steuern, zum Beispiel beim Solidaritätszuschlag, der ist im Moment immer noch anhängig. Ob der überhaupt bezahlt werden muss oder nicht, ist bezüglich und wegen ein paar anderer Punkte geht der Bescheid automatisch unter Vorbehalt. Dieser Vorbehalt wird aufgehoben, wenn dieses anhängige Verfahren irgendwann erledigt ist. Meistens gibt es dann auch keinen geänderten Bescheid, weil das mit allgemeinen Verfügung erledigt wird. Interessant ist es, wenn du einen Vorbehalt nach 164 hast oder was in letzter Zeit auch öfters ist und auch gerade bei den Coaches, wo ich betreue, wenn die am Anfang Verluste haben, dann wird im Bescheid gesagt, der Bescheid ist noch mit Vorbehalt wegen der Einkünfte aus Gewerbebetrieb, weil sie eben die Gewinnerzielungsabsicht prüfen wollen. Und dann ist der Bescheid, wenn das nur bezogen ist auf diese Einkünfte aus der unternehmerischen Tätigkeit, ist der Bescheid vollkommen änderbar bezüglich dieser Einkünfte. Das heißt, du kannst was ändern, als auch das Finanzamt kann noch was ändern. Das heißt, wenn dir später auffällt, ich habe hier noch 10.000 Euro an Ausgaben vergessen, kannst du das noch nachreichen. Oder auch 10.000 Euro an Einnahmen vergessen. Das musst du sogar nachreichen, sonst machst du Steuerhinterziehung. Und wenn das dann aufkommt, ist es schwierig. Also hier auf jeden Fall nachmelden. Wenn jetzt der ganze Steuerbescheid nach 164 offen ist, kannst du, egal was es betrifft, hier noch alles nachreichen. Allerdings ist dieser Bescheid nach in Summe 7 Jahren grob automatisch bestandskräftig. Das heißt, da kommt dann nicht irgendwann die Info, dieser Bescheid ist jetzt bestandskräftig, sondern der ist irgendwann erledigt nach einer gewissen Zeit. Und da muss man eben aufpassen. Gerade wenn es sich über 10 Jahre hinzieht zum Beispiel. Also ich meine, es sind so 7 Jahre. Es hängt davon ab, wann die Steuererklärung eingereicht wurde. Dann ist es ein bisschen kürzer. Allerspätestens nach 7 Jahren ist er dann bestandskräftig. Und dann kann nichts mehr nachgereicht werden. Und wenn er jetzt keinen Vorbehalt oder einen Vorbehalt nach 165 hat und dir fällt auf, ich habe Einnahmen vergessen, dann musst du die nachreichen. Die wird das Finanzamt berücksichtigen mit Freude, weil dann kriegen sie ja wieder Geld. Wenn du Ausgaben vergessen hast, dann hast du Pech gehabt, wenn der Bescheid nicht nach 164 offen ist. Weil Ausgaben zu deinen Gunsten wird das Finanzamt nicht berücksichtigen. Nur wenn er nach 164 offen ist. Also wie gesagt, es hängt davon ab, nach welchem Paragraph es offen ist und inwieweit. Ja, beantwortet das deine Frage?
Ganz wunderbar.
Sehr schön.
Ja, wunderbar. Gibt es weitere Fragen? Weil dann, glaube ich, kommen wir langsam zum Schluss des heutigen Abends. Ist das richtig? Habe ich verstanden, Ursula, richtig?
Ja, also von meiner Seite habe ich jetzt noch, das heißt, ich hätte noch ein kleines Zuckerl, was mir sehr am Herzen liegt.
Zeit haben wir noch. Du kannst gerne noch ausführen, bitte.
Ja, und das ist mir sehr wichtig, weil wenn dieser Punkt nicht beachtet wird und du bist selbstständig.
Was hältst du davon, wenn wir noch eine Musikpause machen und dann nochmal einen Abschluss machen? Wir haben noch einen dritten Song.
Ja, gerne. Und danach kommt das Zuckerl. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir das so.
Ja, wunderbar. Wir haben nämlich noch ein Lied mitgebracht. Killis Moore und da ist die Morgaine da. Das ist uns heute über den Weg gelaufen. Mag sein, dass es schon ein bisschen länger gibt. Ich habe es für mich erst heute wahrgenommen und sag, in 3 Minuten 40 sind wir wieder zurück. Musik ab.
Wir könnten Häuser bauen, die autark und nachhaltig sind. Wir könnten dankbar mit der Erde umgehen als ein Menschenkind. Wir könnten aufhören, jemand zu werden aus Fernsehfilmen. Uns nicht verbiegen und einfach sein, wer wir selber sind. Wir könnten kooperieren, anstatt zu konkurrieren. Wieder zurück zum Wir, im Frieden leben mit Tieren. Massenviehhaltung verbraucht ein Drittel des ganzen Getreides der Welt. Wir fressen und fressen, woanders hungern Menschen. Wir könnten Hanf anpflanzen, anstatt den Regenwald roden. Wir könnten Mehrwerte schaffen, anstatt mit Schneeballmethode immer noch mehr und mehr ins Portemonnaie reinzuholen, bis man dann merkt, der Wert vom Geld ist Illusion. Wir könnten mehr als fünf Sinne nutzen, um andere kennenzulernen und ihnen begegnen, als ob man selber wäre. Wir könnten dieses und jenes, wir könnten dies und das. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber ich mach lieber was.
Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen.
Wir könnten alles verändern. Wenn wir nur aufhören zu glauben, wir könnten gar nichts verändern. Alles ist Ender. Bajan, nicht nur in den Bajan. Nutzt deine Stimme, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Wir könnten aufhören, so zu tun, als hätte Geld einen Wert. Und so handeln, als ob wir wirklich alle Menschen wären. Ganz ohne Messenger, miteinander sprechen lernen. Lächeln verbindet, in uns drinnen schlägt dasselbe Herz. Wir könnten uns verändern, dadurch alles um uns herum verändern. Dadurch wirklich alles vom Grund auf ändern. Es gibt keinen Grund noch länger, darauf zu warten und einfach starten, statt zu fragen, warum's andere nicht taten. Wir könnten das T streichen, denn wir können, Punkt. Oder warum glaubst du, wählte unser Schöpfer uns? Wir könnten anfangen und endlich in uns selbst vertrauen. Komm, wir beginnen jetzt an einer neuen Welt zu bauen. Oh!
Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Setzen ein Zeichen. Wir können so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen.
Wir könnten uns erinnern, wie wir uns fühlten, als wir mal Kind waren. Offene Herzen, befreit von Angst, weil man niemals scheitern kann.
Ich könnte alles verändern.
Du glaubst an mich.
Du könntest alles verändern.
Ich glaub an dich.
Wir könnten alles verändern.
Ohne Zweifel.
Wir sind Veränderung. Wir sind das Zeichen.
Wir können so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen.
Ja, zurück sind wir und Ursula ist bei uns und ich freue mich auf den letzten Abschnitt. Es ist heute Abend viel Informatives geflossen. Ich habe nachher noch eine Frage zum Schluss und bin gespannt schon auf die Antwort. Warte nochmal. So, Ursula, dein Mikrofon.
Du machst mich ja schon richtig neugierig, Klaus. Bin ich mal neugierig. Schön. Also, das Zuckerl, und das lege ich jedem sehr ans Herz, weil wenn du das nicht machst, kann es sein, dass du da finanziell in eine Bredouille kommst, im Zweifelfall in die Insolvenz. Und das möchte ich so gerne vermeiden. Und ich habe einige Mandanten, die in diesem Bereich waren. Und es ist dann schwierig, rauszukommen. Und hier habe ich die Lösung für dich. Ich denke, die möchte jeder hören. Also, wenn du Verluste hast und nebenbei noch angestellt bist, macht es richtig, also Verluste in deinem Unternehmen und nebenbei noch angestellt, macht es richtig Spaß, weil dann kriegst du viel Geld zurück. Aber wie ist es, wenn du mit deinem Unternehmen erfolgreich wirst oder schon bist und Einnahmen und einen Gewinn erzielst, entweder neben der Angestellten-Tätigkeit oder gleich hauptberuflich? Viele vergessen dann, Geld beiseite zu legen für die Steuer. Und das ist ganz wichtig, weil sobald du einen gewissen Gewinn hast, wenn du jetzt angestellt bist, musst du ab dem ersten Euro Gewinn Steuern für dein Unternehmen bezahlen. Wenn du jetzt hauptberuflich selbstständig bist und nicht verheiratet, musst du ab 10, 11, 12.000 Euro Gewinn Steuern zahlen. Und da bitte ich dich, lege Geld beiseite für die Steuerbelastung. Weil ich habe es manchmal, ich mache ein Beispiel, dann wird es dir vielleicht klar. Wenn du in 2019 einen Gewinn hast, erstmals, hast nichts zurückgelegt. Sag mal, der Gewinn ist bei 50.000 Euro. Dann zahlst du 20.000 Steuern nach. Ist jetzt einfach mal geschätzt, kann auch 15.000 sein, je nachdem. Nehmen wir mal 15.000 Euro Steuern. Die Steuererklärung 2019 gibst du ab im Jahr 2020 oder noch extremer Anfang 21. Das heißt, der Bescheid kommt vom Finanzamt erst im Jahr 2021. Da steht dann drauf, Steuernachzahlung 15.000 Euro für 2019. Aber was steht da zusätzlich noch drauf? Nachträgliche Vorauszahlung für 2020 von 15.000 Euro, weil das Finanzamt davon ausgeht, dass du in 20 genau den gleichen Gewinn mindestens hast wie in 19. Und der dritte Punkt, für 2021 wollen sie gleich nachträgliche Vorauszahlungen beziehungsweise vierteljährliche Vorauszahlungen haben, abhängig wann der Bescheid kommt. Kann es sein, wenn er zum Beispiel erst Mitte des Jahres kommt, sind schon zweimal vierteljährliche Zahlungen vorbei. Das heißt, die wollen sie im Nachhinein haben. Also sagen wir mal, die Hälfte von 15.000 sind 7.000 grob oder 7.500 und die anderen zwei Quartale darfst du dann noch bezahlen. Das heißt, du müsstest auf einen Schlag 15.000 für 19, 15.000 für 20 und 7.000 für 21 bezahlen. Das macht 37.000 Euro. Das ist schon fast dein Jahresgewinn. Und da haut es viele auf die Schnauze, um umgangssprachlich zu reden. Und das ist ein gemeiner Teufelskreis, weil aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen, dann machst du Ratenzahlung beim Finanzamt, zahlst peu ab, aber dann kommt ja gleich wieder die nächste Steuer nach, weil du musst ja mehr verdienen, um die Steuern zu bezahlen. Also hast du mehr Gewinn, zahlst noch mehr Steuern. Und da rauszukommen, das ist sehr mühselig. Drum bitte ich dich gleich am Anfang, wenn du jetzt nicht in 2019 schon das angefangen hast, wenigstens, oder halt, wenn dein erster Gewinn kommt, schau, dass du gleich für jedes Jahr die Steuer zurücklegst. Und damit es einfach geht, weil ich bin ja für Leichtigkeit und Spaß an Steuern. Ich will dir das jetzt nur erzählen, damit es für dich später leicht geht. Einfach, wenn du eine Einnahme erzielst, lege schon mal, je nach steuerlichen Sachverhalt, 20-30% der Steuern der Einnahmen beiseite auf ein gesondertes Konto. Das nimmst du dann für die Einkommensteuer und je nachdem, wie es ist, auch für die Umsatzsteuer. Dann hast du hier ein Pufferkonto. Und dann kannst du ganz entspannt sowohl der Umsatzsteuer als auch der Einkommensteuer entgegenschauen und brauchst keine Angst haben, wenn du die Steuererklärung machst, weil du hier den Puffer schon hast. Und dann hast du auch automatisch eine Rücklage für das nächste Jahr. Und ich empfehle das absichtlich auf ein gesondertes Konto zu legen. Weil wenn du, das ging mir nämlich am Anfang auch so, ich hatte 10.000 Euro eingenommen, habe mich riesig gefreut, habe investiert in neuen Computer, in neue Fortbildung und, weil ich hatte ja 10.000 Euro eingenommen. Und dann kam das böse Erwachen. Mitarbeitergehälter mussten bezahlt werden und die Umsatzsteuer und später natürlich auch die Einkommensteuer. Woher nehmen? Also musste ich mehr Umsatz erwirtschaften. Zum Glück habe ich das dann relativ schnell gemacht, indem ich Rücklagen für die Steuer gebildet habe. Und dann kam die Umsatzsteuer und ich so, jetzt muss ich die Umsatzsteuer bezahlen. Kein Geld auf dem Konto, weil ich alles auch schon umgebucht habe. Ich habe verschiedene Unterkonten und habe die Ausgaben alle schon erledigt, sodass 0 Euro auf dem Konto waren. Dann schaue ich auf mein Rücklagenkonto für die Umsatzsteuer drauf und stelle fest, super, da ist genug drauf, mehr als nötig. Davon kann ich ganz entspannt die Umsatzsteuer bezahlen. Und ich merke es immer wieder, das ist so eine richtig schöne Erleichterung. Ich habe das noch ein bisschen detailliert, habe dann für die Mitarbeiter auch eine Rücklage und. Das kannst du ausfeilen, wie du möchtest. Aber wenn es denn nicht kompliziert haben möchtest, sondern ganz einfach erstmal anfangen, dann fang bitte mit 20-30% Rücklage für die Einkommensteuer und Umsatzsteuer an. Dann hast du hier einen Puffer. Und das lege ich dir sehr zu Herzen, ans Herz, damit du eben nicht 3 Jahre, nachdem du den ersten Gewinn erwirtschaftet hast, hier Probleme hast, wenn du die Steuererklärung abgibst. Ja, also das ist mir sehr wichtig, weil es ist schade, wenn man ein Unternehmen hat, was gut läuft. Ich habe jetzt gerade einen Mandanten, die hat das so super hinbekommen, hat ein tolles Unternehmen, hat jetzt ein bisschen Umsatzeinbußen, hat aber alles, was sie verdient hat, ausgegeben. Dann sage ich, ja, jetzt ist Umsatzsteuer und Einkommensteuer fällig und jetzt ist nichts auf dem Konto und jetzt rödelt diese Firma und das tut mir so leid. Also drum lege ich das euch so nah ans Herz. Bitte, bitte, bitte denkt da dran, Geld zurückzulegen. Und wenn ihr jetzt schon lange Jahre tätig seid, vielleicht ist das eine Möglichkeit, einfach mal damit anzufangen und auszuprobieren. Und mir macht es inzwischen Spaß, sobald ich ein bisschen mehr auf meinem Einnahmenkonto habe, dann setze ich mich hin, ich habe ein Excel-Tool erstellt, dann trage ich ein, wie viel Einnahmen ich auf dem Bankkonto habe und dann sagt es mir automatisch, wie viel Euro ich auf welches Konto überweisen darf und da freue ich mich immer schon. Und da gibt es natürlich auch ein Konto, das heißt Spaßkonto. Und da kommt dann auch immer mehr drauf. Und dann darf ich mit diesem Geld machen, worauf ich Lust habe. Und das macht natürlich auch Freude. Also das ist jetzt das Wort zum Sonntag, passt heute sogar. Der letzte Tipp, den ich euch gerne und der innigste, den ich euch an die Hand geben möchte. Und jetzt hoffe ich und wünsche ich euch steigende, wachsende Umsätze, dass ihr immer mehr Spaß habt, mit Steuern, mit eurem Unternehmen zu jonglieren und dass ihr die Steuern mit Leichtigkeit so nebenher gestaltet und so wenig wie möglich an Steuern bezahlt, damit es auch genug zum Schluss für euch übrig bleibt. Ja, in diesem Sinne, im Internet bin ich auch unter Steueruschi zu finden, wie Klaus ja schon gesagt hat. Und vielleicht sehen oder hören wir uns noch einmal. Und jetzt bin ich gespannt auf die Frage von Klaus.
Ja, gerne. Auch wenn es noch andere Fragen gibt, ich gebe nochmal die Möglichkeit, bevor ich dann mal anfange. Gerne, ja, ja, Travel Me möchte noch was sagen, sehe ich. Ja, bitte.
Und zwar, du hast es jetzt als Rücklage oder Zurücklegen bezeichnet. Ich weiß, dass es in der Steuererklärung auch das Wort Rücklagen gibt. Die werden ja auch steuerlich wieder berücksichtigt. Welche Auswirkungen hat das?
Also diese Rücklage, die ich jetzt genannt habe, hat steuerlich keine Auswirkung. Also ich gehe davon aus, dass du Einzelunternehmer bist. Diese Rücklage, die du ansprichst, das ist eine Rücklage für künftige Anschaffungen. Die habe ich nicht erwähnt, weil ich die persönlich nur im allergrößten Notfall anwende, weil die ein paar Haken und Tücken hat. Das heißt, wenn du jetzt weißt, du tust nächstes, übernächstes Jahr schaffst du dir einen Computer an für mehrere tausend Euro, dann kannst du bis zu 40% dieser künftigen Anschaffung als Rücklage bilden. Die wirkt sich gewinnmindernd aus. Das ist richtig.
Dann, los, ja. Dann hat sich das jetzt für mich schon geklärt.
Gut, sehr schön. Nur jetzt zur Info noch, um das Ganze abzurunden. Wenn du diese Rücklage bildest oder einer von euch und ihr schafft diesen Computern oder das andere, was ihr, wo ihr die Rücklage gebildet habt, nicht an, dann müsst ihr nämlich rückwirkend in dem Jahr, wo ihr die Rücklage gebildet habt, die wieder auflösen und somit ist die für die Katz. Also drum maximal bilden, wenn ihr auch wirklich die Anschaffung tätigt und auch wirklich nur, wenn es sich steuerlich extrem auswirkt, weil die hat wirklich... Manchmal ist die sehr unangenehm. Ja, gut. Also diese Rücklagen, die du dann persönlich machst, das ist quasi Privatvergnügen. Schön.
Super.
Eine andere Frage.
Genau. Gibt's noch was? Armin, Heike und auch Tünde? Bitte, bitte, bitte. Gut, jetzt dann sage ich danke. Dann sage ich jetzt noch mal was, Ursula. Wir haben ja jeden Montag bei uns den Wolfgang Biebel bei uns und der macht praktisch Unternehmensvereine in Österreich natürlich. Hast du davon schon mal gehört?
Also in Österreich, ich weiß, Österreich hat ein paar Sachen ähnlich wie Deutschland. Da bin ich aber leider nicht firm. Ich bin nur im deutschen Steuerrecht firm. Und Vereine sind ja auch nochmal besonders zu handeln, weil die in Deutschland keine Gewinne erzielen. Die sind ja quasi gewinnneutral. Ich denke, das wird ähnlich in Österreich sein. Also da muss ich leider passen mit steuerlichen Tipps.
Ja, na, da brauche ich nicht dich als Tipp. Vielleicht weise ich darauf hin, vielleicht auch für dich interessiert, weil da heißt es ja Unternehmens, praktisch Vereine. Und ich habe auch auf jeden Fall in einer der Sendungen, meine ich, in Erinnerung, dass er auch gesagt hat, da können auch Gewinne gemacht werden. Ich denke mir, das ist immer die Frage, wie man das sieht. Ich kann es aber jetzt nicht sagen. War nur erstmal nochmal darauf entspannt hinzuweisen, das betrifft jetzt Österreich, nicht Deutschland. Und du hast ja heute auch von Deutschland gesprochen.
Genau. Es gibt natürlich auch noch andere Gestaltungsmöglichkeiten neben Einzelunternehmen, wo man dann auch Steuern sparen kann. Also Verein, Genossenschaft, Stiftung und so weiter. Und das ist dann in Österreich, denke ich mal, die Möglichkeit, da steuerliche Gestaltungen zu machen.
Genau, das denke ich auch.
Ist für einige sicher von Bedeutung, gerade wenn man Steuern sparen will oder auch private Ausgaben noch mehr ins Unternehmen reinziehen möchte. Also in Deutschland lohnt sich das ab einem höheren Einkommen auf jeden Fall von Liquidität bei Stiftungen zum Beispiel von mindestens 100.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Vereinen ist. Das geht, glaube ich, schon mit recht geringen Beträgen.
Ja, das kann ich jetzt auch nicht alles genau beantworten, auch wenn Okidok ein gemeinnütziger Verein ist. Ja, aber ich habe heute wieder einiges mitgenommen, gelernt habe ich mal einen Kaufmann. Und es ist immer interessant, wenn man dann so, wie man früher die Buchführung gesehen hat und das ganze Buchen hin und her. Steuer war immer ein rotes Tuch für mich und alles, was mit Banken für mich zu tun hat, möglichst wenig zu tun haben, sage ich immer. Und dann fühle ich mich wohler, sonst überfordert mich das.
Ja, aber das ist doch sehr gut. Das heißt, wenn wir und die ganzen Teilnehmer euch jetzt was spenden an Orkitor, könnt ihr das steuerlich geltend machen.
Ja, ihr dürft gerne uns was geben, haben wir nichts dagegen, denn schaut mal, was Hogitok alles macht. Aber die Steueruschi freut sich sicherlich auch und ihr dürft auch mit der Steueruschi Kontakt aufnehmen, Uschi. Und ich sehe, die Treppe mir hat nochmal gerade geflackert und der Armin auch nochmal, der Germane. Ja, den holen wir doch jetzt mal kurz den Germanen rein und dann nochmal die Treppe mir, den haben wir nämlich noch nicht gehört. Armin, guten Abend. Nicht zu hören, lieber Armin. Da hast du heute Tonprobleme, dann gebe ich das Mikrofon zu Travel Me und ich werde dich gleich nochmal ansprechen. Travel Me.
Ja, zum Thema Spende habe ich noch eine Frage für Deutschland, bitte. Und zwar kann ich erstens als Mensch, also eher als Privatperson eine Spende bekommen und ist es dann vielleicht in Anführungszeichen nur ein Einkommen, ein besonderes, und kann ich als Unternehmer eine Spende bekommen und wie wirkt sich das aus, beziehungsweise muss das versteuert werden?
Also Spenden kannst du bekommen, aber wenn du nicht gemeinnützig bist, kann der Absender das Geld, die Spende steuerlich nicht geltend machen. Und für dich wäre es dann eine ganz normale Einnahme. Das heißt, ja, es hängt davon ab, was da, das kann man jetzt nicht ganz so einfach sagen. Es hängt davon ab, was da dahinter steht. Weil wenn da ein Leistungsaustausch ist, also sprich, du gibst was dafür und der zahlt dir was dafür, wie zum Beispiel, ja, du tust ihm eine Dienstleistung anbieten und gibst ihm die und er gibt dir halt einen Betrag X dafür. Du sagst dann halt, gib mir, spende mir so viel, wie du möchtest. Dann ist das eine ganz normale Einnahme für dich. Und für ihn, je nachdem, ob Privatperson oder Unternehmer, Betriebsausgabe, oder nicht, aber Spende ist es nicht. Es heißt nur Spende quasi.
Danke.
Gut.
Dann gehen wir nochmal rüber zum Armin, der Germane. Mal schauen, ob er sein Mikrofon im Griff hat. Guten Abend, Armin. Na, da hast du heute Mikrofonprobleme, wie ich bemerke. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es versucht. Nachher vielleicht im Nachtalk noch, Germane. Vielleicht gut, Ursula, bist du gleich noch ein paar Minuten da?
Ich bin gerne noch ein paar Minuten da oder er kann mir auch eine E-Mail schreiben, dann kann ich da auch antworten, damit seine Frage auch beantwortet wird.
Wunderbar.
Da
Er
ich
ist heute
vergesse,
nicht
das
zu
Mikro
hören.
ausmachen. Weil blau ist er. Also es wird angezeigt, dass er reden will, aber das Mikro ist stumm.
Ja, eigentlich ist er ein alter Horst hier bei OkiTalk und ich hoffe, dass er das hinkriegt. Ich hoffe nicht, dass sein Mikrofon defekt ist. Das hoffe ich.
Ja, aber wie gesagt, gern auch per E-Mail, damit seine Frage gerne beantwortet wird. Also bin ich gern erreichbar.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, schließen wir den heutigen Abend. Wer gleich noch im Nachtalk kurz dabei sein möchte, braucht sich nur mit einem Doppelklick aufs rote Sofa klicken. Ich werde jetzt den Musikplayer gleich frei machen. Gib dir nochmal das Mikrofon, liebe Ursula, ein paar Abschlussworte von dir. Ich sage ein ganz großes Dankeschön. Mir hat's gefallen.
Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören, für die spannenden Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Unternehmen, mit was auch immer ihr an den Start geht oder schon bereits tätig seid. Und vielleicht sehen oder hören wir uns in einem meiner Workshops oder mal am Telefon oder bei OkiTalk mal wieder. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Nikolausabend. Alles Liebe euch. Bis bald.
Die wahre Wunderschaft unserer Träume wirklich macht. Realität wird neu erdacht. Eine Menschheit, ein Planet, eine Erde, die uns trägt, sich um ihre Sonne dreht, uns im leeren Raum bewegt. Wir sind Universreisende und Weltenwanderer, verbunden tief im Geiste, wie das Riantra Mandala, Erinnerung vieler Leben, Zukunftsklänge alter Zeit, lassen eure Herzen beben, um Mama Erde zu befreien.
Wenn ein Licht am Himmel steht, Sternkind erzählt, dann fühle hin und glaube mir, alles ist ein Teil von dir. Wenn die Dunkelheit dich nimmt und ihre Federn um dich weht, dann fühle hin an jetzt und dir, das Rätsels Lösung liegt in dir.
Große Seele, gespalten in Milliarden Sternenstoppkörper, um uns selbst zu erfahren, wer wir sind und woher wir kamen. Sternenkinder in Avataren. Das Reh als Hüter der Natur erwecken friedliebende Wesen zu folgen ihrer eigenen Spur. Sehen Blumen des Lebens auf Pflastersteinwegen in kaltgrauen Städten, doch es ist nicht vergebens.
Wenn ein Licht dahin steht und das Stern erzählt, dann fühle hin und glaube mir, alles ist ein Teil von dir. Wenn die Dunkelheit dich lebt und ihre Federn um dich weht, dann fühle hin an jetzt und dir, das Rätsels Lösung liegt in dir.
Lassen wir
Wurzeln in Erde sprießen, goldene Strahlen ins Universum fließen, so jeden Tag voll Freude begrüßen und jede Sekunde des Seins mit Dankbarkeit genießen. Unter unseren nackten Füßen liegt der Pfad der neuen Zeit. Ein Wolf kreuzt ihn ein letztes Mal, doch in die Ferne ist es weit. Bring Herzenergie und erinnern daran, dass Liebe all die Angst überwinden kann. Das Licht in uns Dunkelheit vertreibt und sich jeder Mensch selbst als Schöpfer begreift. Erschaffen uns den Frieden einfach mit Gedankenkraft und teilen unseren Weltenbaum, der den Weltenraum bewahrt.
Wenn ein Licht am Himmel steht und das Sternenkind erzählt, dann fühle hin und glaube mir, alles ist ein Zeichen von dir. Wenn die Dunkelheit schläft und ihre Federn um dich fehlt, dann fühle hin an jetzt und sieh, das Rätsels Lösung liegt in dir.
Auf die Suche nach dem vergessenen Schatz, mit Gefühl liegt vergraben, was getrennt sein nie vermag. Fürchte dich vor nichts, beende jeden Kampf, glaube an die Macht des Lichts, denn Liebe ist die stärkste Kraft.
Wenn ein Licht da und das Sternenkind erzählt, dann fühle hin und glaube mir, alles ist ein Zelt von dir. Wenn die Dunkelheit schläft und ihre Federn um dich fehlt, dann fühle hin an jetzt und sieh, das Rätsels Lösung liegt in dir.
Radio Okie Talkie Turtle.